Du machtest die Tür vom Badezimmerfenster auf im zweiten Obergeschoss und auf einmal schwamm dann Wohnwagen in deinem Garten rum, ne? Ich sag mal, ich bin durch meinen Job schon viele Sachen gewöhnt, ne? Ich bin bei der Berufsfeuerwehr, ja. Aber das war wirklich, und du hast halt die ganze Zeit gedacht, auch gerade ich, du kannst anderen nicht mehr helfen, du bist eingeschlossen, ne? Und du hast nur gehofft, dass es allen anderen gut geht.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Die heutige Folge ist eine sehr besondere Folge für mich. Ich bin ins Ahrtal gefahren, genauer gesagt nach Dernau, einen kleinen Ort mit 1800 Einwohnerinnen und Einwohnern, die vor ziemlich genau einem Jahr, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, von der schrecklichen Flutkatastrophe heimgesucht wurden. 9 Meter hoch stand das Wasser, von 640 Häusern waren über 500 stark beschädigt, ein Großteil sogar unbewohnbar. 13 Menschen starben. Und ich wollte wissen, wie geht es denen, die das überlebt haben, heute? Deshalb habe ich Franziska Schnitzler und David Fuhrmann getroffen. Sie sind beide ungefähr so alt wie ich und haben in der Flutnacht fast alles verloren. Franzis Familie betreibt einen Gasthof, der inzwischen abgerissen werden musste. David konnte sich und seine Freundin gerade noch retten, aber hatte als stellvertretender Bürgermeister auf einmal alle Hände voll zu tun. Bis heute ist Dernau eine große Baustelle. Überall sind Traktoren, Bagger, Handwerker zugange. Das werdet ihr auch im Hintergrund die ganze Zeit hören. Ich habe zuerst mit Franzi alleine gesprochen und zwar genau da, wo vor einem Jahr noch ihr Hotel stand. Jetzt ist da eine Mischung aus improvisiertem Gastgarten und Großbaustelle mit direktem Blick auf die Ahr. Und anschließend haben wir zusammen mit David einen Rundgang durchs Dorf gemacht und uns alles angeguckt. Wie ist es den beiden in den letzten Monaten ergangen? Woher nehmen sie die Kraft, hier zu bleiben und am selben Ort nochmal neu anzufangen? Und wie baut man ein ganzes Dorf wieder auf? Das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde, die mich bis heute nicht wirklich loslässt. Also wenn du es dir ungefähr so hinhältst, dann ist es super. Franziska, wo warst du, als die Flut kam?
Ja, ich war im Urlaub tatsächlich. Mhm. Wir haben es gar nicht live miterlebt. Alles nur durch Nachrichten und Anrufe. Ich bin mir auch, man ist sich manchmal nicht so sicher, was jetzt schlimmer war, ob man so weit weg sitzt und nichts tun konnte und irgendwann den Kontakt zu den Angehörigen und zu den Freunden verloren hat.
Weil das Netz zusammengebrochen ist hier.
Genau, also ja. Irgendwann haben wir den Kontakt zu meinem Bruder verloren. Der saß hier alleine bei mir in der Wohnung, eingesperrt und wir haben fast 20 Stunden nichts von ihm gehört, haben ihn danach auch bei der Polizei als vermisst gemeldet. Und dadurch, dass halt irgendwie hier so ewig das Wasser bei uns drin stand, konnte halt auch keiner gucken fahren. Die ganzen Fenster waren zersprungen. Es hat sich keiner ins Haus getraut.
Das heißt, du hast Leute hier angerufen und gefragt, habt ihr meinen Bruder gesehen oder ist der da noch im Wasser?
Genau, also erstmal haben wir gar keinen erreicht, weil es mussten immer alle hoch auf die Grafschaft fahren, um überhaupt zu telefonieren. Mhm. Und wir haben dann auf dem Heimweg, wir sind dann morgens früh direkt losgefahren in die Heimat. Und von Österreich dauert es halt auch ein bisschen. Und wir haben dann immer wieder versucht, Leute zu erreichen, die uns sagen können, ob mein Bruder gefunden wurde. Ja, irgendwann dann nachmittags haben sich dann seine Freunde zusammengeschlossen und haben dann gesagt, so, wir gehen jetzt da runter, egal, ob wir jetzt eine Feuerwehr finden, die uns hilft oder eine Bundeswehr. Und da kam er zum Glück dann schon denen auf dem Panzer entgegen und wurde dann eingesammelt, hat sich dann selber befreit. Oh. Irgendwann ist dann noch durch brusttiefes Wasser gewartet. Oh. Das war schon heftig, dieses Ungewisse, was mit der eigenen Familie ist, war schon schlimm, ja.
Und also du bist dann mit deiner Familie im Auto gesessen die ganze Zeit. Ihr habt versucht, euch da irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Was fühlt man denn überhaupt in so einer Situation? Also ist es dann Angst? Ist das Verzweiflung? Ist das völlige Überforderung?
Ja, auf jeden Fall waren wir alle super überfordert. Wir haben die ganze Zeit nur Nachrichten aktualisiert auf allen möglichen Kanälen. Da kam ja dann immer mehr und dann kamen irgendwann die Hubschrauberaufnahmen und auf Twitter wurden sekündlich neue Sachen geteilt und so.
Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Bislang ist von mindestens 45 Toten und zahlreichen Vermissten die Rede.
Eingestürzte Häuser, unterspülte Straßen, rutschende Berghänge, dazu vollgelaufene Keller und überschwemmte Ortschaften. Das sind die extremen Verheerungen, die das Sturmtief Bernd gestern angerichtet hat.
Um 1:30 hatten wir hier kein Wasser und innerhalb von einer halben Stunde komplett abgesoffen.
Vor allem im Westen und im Südwesten Deutschlands wird weiterer Starkregen erwartet.
Eigentlich ist dann immer mehr die Panik gestiegen, was eigentlich war. Wir wussten, bis wir hier waren, gar nicht, wie hoch das Wasser stand. Man hat irgendwann eine Aufnahme vom ganzen Dorf gesehen, wo man so ein bisschen erahnen konnte, wie schlimm es eigentlich war. Und aber wir haben eigentlich die ganze Zeit nur gebetet, dass meinem Bruder nichts passiert oder dass auch den anderen Familienmitgliedern, dass es denen allen gut geht.
Mhm. Und das ist, glaube ich, bei dir so? Also das haben alle überlebt?
Genau, bei mir in der Familie ist keinem was passiert, zum Glück.
Aber dann bist du hier nach Hause gekommen und wie sah das aus? Also was hast du hier vorgefunden?
Es war... Also man war einfach nur wahnsinnig geschockt. Bei uns war stand es im ersten Obergeschoss 1,60.
Das heißt, es hat das Wasser insgesamt war ja, soll ja hier wie hoch gewesen sein? 7 Meter?
Ja, ich glaube, bei uns war es sogar fast 9 Meter. Also es war von unserem Betrieb bis zu meiner Privatwohnung alles zerstört. Also
euer Betrieb, muss man dazu sagen, ihr habt ein Hotel.
Genau, wir haben ein Hotel, mit einem Restaurant unten im Erdgeschoss. Und da war kein einziges Möbelstück mehr drin. Oben, wir haben uns dann irgendwann mal hochgetraut und da lag alles kreuz und quer. Die Betten in den Hotelzimmern haben sich irgendwie, standen quer drin. Die Küche im Restaurant konnten wir gar nicht betreten, weil da die ganzen Kühlschränke und so weiter alles umgefallen war und so. Und ja, irgendwie man war wie gelähmt, man wusste gar nicht, was man machen sollte, ist dann irgendwie immer so ein bisschen dann mit den Nachbarn gesprochen, wie es denen geht und so, aber irgendwie wusste keiner, wo er auch anfangen sollte, ne?
Ja, so stelle ich mir das auch vor. Also verstehe mich nicht falsch, aber das Nächste, was ich mir vorstellen kann, was ich daran mal erlebt habe, war so ein komplett zugemüllter Speicher, der leergeräumt werden musste. Und ich weiß noch, wie ich davor stand und dachte, wollen wir das überhaupt anfangen? Das geht, also es dauert ja
ganz genau.
Und das hier ist ja das, also ne, wie gesagt, es ist ja kein Vergleich. Euer Dorf war dieser zugemüllte Speicher. Wo fängt man da an?
Ja, ist also wirklich so. Man hat dann erstmal alles so gesichtet, dann war so, bei uns lag von einer Straußwirtschaft ein paar Häuser weiter, lag das Eingangsschild im Garten und so. Und dann hat man noch so ein bisschen gescherzt, ach guck mal, das hat sich zu uns irgendwie, ne, das hat sich zu uns verirrt. Genau. Es war alles so ein bisschen surreal und man wusste einfach gar nicht so, wohin mit sich selber und wie geht man vor, was macht man. Und wir sind dann auch erstmal nach Bonn mit unseren noch fertig gepackten Koffern da ins Hotel, um einfach so ein bisschen
zu sortieren
und einfach so ein bisschen runterzukommen und das mal zu verarbeiten. Und dann konnte man auch erst irgendwie planen, wie gehen die nächsten Schritte vor, was machen wir, weil du hattest ja auch nichts mehr. Du hattest weder eine Schaufel, noch eine Schubkarre oder einen Besen. Also dieser Schlamm, der war knietief.
Ich glaube, das muss man, glaube ich, auch, wenn wir jetzt so radiomäßig reden, sich nochmal vergegenwärtigen, es war auch alles dreckig. Ne?
Genau.
Es war alles Müll, wahrscheinlich alles zerfallen, klein und voller Schlamm und...
Genau, also du wusstest gar nicht, wo du drauf trittst, weil auch die ganzen Straßen, alles lag voller Schlamm. Du kamst nirgendwo mit dem Auto durch, brauchtest wirklich große Offroad-Fahrzeuge, um überhaupt irgendwie an dein Haus zu kommen. Und also immer noch, wenn man sich das so jetzt im Nachhinein nochmal denkt, der absolute Wahnsinn.
Konntet ihr noch irgendwas retten?
Wir haben noch so ein paar alte Fotos gerettet und so ein paar Bilder, aber sonst haben wir alles, was im Schlamm war, wurde weggeschmissen.
Oh. Also gerade Fotos, das sind ja so Erinnerungen von so einem ganzen Leben. Also bei deinen Eltern stelle ich es mir noch heftiger vor, von vielen Jahrzehnten.
Genau. Ja, mein Vater war auch der hatte super viele Fotoalben von früher, von Urlauben und früher aus seiner Jugend noch und so. Der hatte 100 Alben, glaube ich, mit so Sachen. Mussten wir fast alles wegschmeißen. Wir haben versucht, alles zu trocknen, aber der Schlamm hat halt auch die Bilder angegriffen. Da erkennt man ganz viel nicht mehr drauf und so. Und sowas ist halt wirklich schade, wenn so dein ganzes Leben ausgelöscht wird.
Ja.
Wir haben mittlerweile irgendwie alles online oder in der Cloud, aber von so Fotos existiert keine Kopie.
Ich meine,
ne?
Du wirst ja auch irgendwie Lieblingsklamotten gehabt haben, irgendwelche Möbelstücke oder Souvenirs oder Dinge, an denen man hängt.
Auf jeden Fall,
das ist ja wie so eine... Also ich habe so oft jetzt mich vorbereiten darüber nachgedacht, dass Identität sich ja auch in Gegenständen abbildet, die man besitzt.
Ja.
Oder eben in einem eigenen Zuhause, das man mal gestaltet hat. Und ich kann mir, also ich kann mich dann schwer reinfühlen, was es bedeutet, all das zu verlieren.
Ja, ja, am Anfang haben wir auch einfach gesagt, so alles raus und ne, also du hast es ja auch viele Helfer dabei, die irgendwie, ja, die du nicht persönlich kanntest. Und dann hast du einfach gesagt, einfach alles weg, alles raus. Und im Nachhinein hat man sich gedacht, okay, vielleicht hätte ich mir da noch ein bisschen länger Zeit lassen sollen, hätte vielleicht noch was sortieren können oder vielleicht hätte ich wirklich noch was retten können. Aber im Endeffekt denkst du, ich war froh, dass irgendwie die Wohnungen schnell mit von dem Schlamm und von dem ganzen Müll befreit waren. Und ja, aber es ist schon im Nachhinein schon schade, dass man vielleicht noch so ein paar Sachen hat, wo man denkt so, ja, da hätte ich mir vielleicht noch Mühe geben können, die zu retten.
Was zum Beispiel? Woran denkst du da?
Ich hatte so eine alte Nudelmaschine von meinem Opa noch. Die hat er mir damals geschenkt. Und ich glaube, ich hätte sie nicht mehr retten können. Aber ich glaube, einfach fürs Gefühl wäre es schön, wenn die noch da wäre. Der ist halt verstorben und der war selber Koch. Mhm. Und ja, so ein paar Erinnerungsstücke sind auch von meinem Papa so Sachen. Ja, ich glaube, ihm war es halt wirklich schlimm, weil er wirklich so ein paar Schätze hatte, die er, glaube ich, wirklich jetzt auch vermisst im Nachhinein, aber
ja,
muss man halt jetzt dann leider mit leben.
Geht? Also, ja. Du kannst jederzeit eine Pause machen, ne? Okay. Vielleicht nochmal kurz so, wenn du das Mikro, genau. Dann gehen wir auch mal kurz ein bisschen ins Abstraktere. Also, ihr habt euch in Bonn sortiert, seid dann wieder hierher gekommen und dann ging es los. Gerade wie du so beschrieben hast, habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich ist das dann auch so eine Art umzugehen damit, dass man quasi körperlich diese Anstrengung hat von, okay, alles muss hier erstmal weg von diesem Grundstück, diesem Ort der Katastrophe, erstmal der ganze Müll irgendwie runter, oder? Oder was habt ihr gemacht?
Das allererste, was ich gemacht habe, ist erstmal auf Facebook und Instagram gepostet, ob irgendjemand uns helfen kann. Das heißt, ich habe Freunde in Bonn und so weiter und habe halt geguckt, ob wir da irgendwie Hilfe bekommen können. Weil alleine, es war ja auch so, es war ja wirklich jeder betroffen. Ne? Ja. Das heißt, du konntest ja noch nicht mal irgendwie deine Nachbarn fragen, ob die helfen können, weil du warst ja komplett auf dich alleine gestellt. Dann hatten wir auch das Glück, dass Freunde kamen, die uns dann geholfen haben. Und die haben dann auch super reagiert und Schaufeln und Schubkarren mit eingepackt und Gummistiefel uns mitgebracht. Und ja, und dann haben wir wirklich angefangen, einfach den Schlamm rauszukehren. Ja. Einfach, ich war selber gar nicht wirklich in der Lage, irgendwas zu koordinieren. Die haben sich selber wirklich super organisiert und haben dann sich einzelne Räume vorgenommen und einfach nur den Schlamm raus. Und dann haben wir noch ein paar Weinflaschen gerettet, die noch da waren. Was aber auch wirklich so ein bisschen tückisch war, weil du hast dann in diesem knietiefen Schlamm rumgewühlt und wir hatten alle nur Angst, dass wir plötzlich irgendwie eine Hand oder ein Bein in der Hand hatten.
Oh Gott, ja, weil es ja auch noch Vermisste gab zu der Zeit.
Du hattest immer irgendwie Panik, dass vielleicht irgendwie noch eine Leiche irgendwo liegt bei dir im Haus, die dann angespült worden ist. Und ja, aber das Wichtigste war erstmal halt Schlamm raus und es war ja aber auch so ein Chaos. Überall fuhren schwere Maschinen rum, die versucht haben, den Schlamm von den Straßen zu kehren, damit wenigstens die Rettungsdienste durchkommen konnten. Ja, also es war wirklich so, das ganze Dorf ist im Chaos versunken, weil ja auch irgendwie keiner wusste, wie man am besten vorgeht.
Ja, und was als nächstes passiert.
Genau,
ne?
Dann so wahnsinnig viele Einsatzkräfte, die selber nicht wussten, wo im Dorf ist was, weil die kannten sich ja selber alle nicht aus.
Im ganzen Ahrtal war in diesen Tagen Chaos. 7 Landkreise waren betroffen und insgesamt wurde eine Fläche von etwa 200 Hektar überschwemmt. Das entspricht mehr als 280 Fußballfeldern. 134 Menschen kamen ums Leben, 17.000 verloren ihr Zuhause oder erlitten erhebliche Schäden.
Ich stelle mir ja auch vor, dass man in so einer Situation in diesen Tagen und Wochen ganz unerwartet neue Dinge lernt. Also du warst ja keine Expertin dafür, aber was würdest du sagen, was waren Sachen, wo du nie gedacht hättest, dass du die in deinem Leben nochmal lernst?
Ja, ich habe geflext. Hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass ich das mal mache. dann durfte ich mit einem Wasserwerfer fahren und habe bei unserem, also der Abbruch, also unser Haus abgerissen wurde, habe ich mit dem Wasserwerfer das Haus, also den Staub runtergekühlt, damit das nicht so staubt. Das war auch eine wahnsinnige Erfahrung, wo ich gedacht habe, okay, dass ich mal in einem Wasserwerfer sitze. Ja. Ich glaube, ich habe auch Kräfte entwickelt. Wir haben da Maschinen bei uns aus der Küche rausgeholt, manchmal nur mit Mädels und das war schon der Wahnsinn. Wir haben Kühltruhen getragen, schwere Kühlschränke getragen und ja, ich glaube, das hätte man vorher nicht gedacht, dass man so stark ist dann doch, ja.
Ja, und so widerstandsfähig, genau. Ne? Und vor allem deine Familie, ihr auch als die Gastwirte hier im Dorf, ihr habt euch ja nicht nur um euch selbst gekümmert, sondern ihr habt dann auch irgendwann, glaube ich, so ein Essensstand oder so ein Gastrozelt gemacht, ne, und organisiert und so einen mobilen, temporären Friseursalon, habe ich gesehen.
Genau, also eine Freundin von mir von der anderen Rheinseite, die ist Friseurmeisterin, und wir hatten dann nachher so ein paar, die wirklich gesagt haben, boah, ich bräuchte unbedingt mal so einen Friseur. Deshalb, ne, abends bei einem Bier kommt das dann mal so, boah, so einen Friseur habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, die Alice, die ist Friseurin, machen wir das doch mal. Dann haben wir bei uns hinten bei meinen Eltern im Garten, hat die dann ihren mobilen Friseursalon aufgemacht, und der wurde auch super angenommen. Gab dann ein Bierchen dabei oder ein Sektchen, und ja, ich glaube, das tat den Leuten auch mal gut, einfach mal nochmal mal ein paar andere Leute zu sehen. Ne? Also normalerweise hängst du ja nur mit deinem engsten Familienkreis zusammen, weil jeder an seinem eigenen Haus dann am Arbeiten ist. Und so hat man dann noch mal ein paar andere gesehen und konnte mal irgendwie auch mal die anderen Leute fragen, wie der Stand der Dinge ist und so. Und das war echt schön, dass wir das anbieten konnten. Und auch das Helferzelt. Also wir haben ja diese mobilen Versorgungsstationen gehabt und haben die dann relativ schnell kennengelernt, weil wir da immer Mittagessen waren, und haben dann mit denen zusammen die Idee entwickelt, dass wir da einmal in der Woche dann kochen. Also der Papa konnte dann so ein bisschen seine typischen Gerichte, die er für die er bekannt war, dann einmal die Woche da kochen. Und ich glaube, das war für alle ja so ein kleiner Lichtblick. Das ganze Dorf hat sich dann abends dann immer versammelt, und sowas ist natürlich super wichtig, dass irgendwie der Austausch da ist und dass die Leute jetzt wieder zusammenkommen und dieses, ja, dass man einfach zusammensitzt und auch hört, wie es den anderen geht, dass man halt nicht alleine ist.
Auch um das zu verarbeiten. Ganz genau. Ne? Bei so viel Arbeit, die ihr in den vergangenen Monaten hat, kann man das, also würdest du sagen, du hast das schon verarbeitet oder wie?
Nee, ich glaube, also ich habe es auf jeden Fall nicht verarbeitet. Ich glaube, dass die wenigsten das verarbeitet haben. Man hat immer noch Zukunftsängste. Man hat immer noch irgendwie ja schlechte Tage, wo man denkt, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll das alles weitergehen? Und ja, also es ist, ich glaube, die wenigsten haben das. Man funktioniert halt einfach und arbeitet irgendwie von Tag zu Tag. Und es kommen ja auch immer wieder neue Probleme auf einen zu. Und jeder versucht halt irgendwie, glaube ich, das Beste draus zu machen. Aber ja, ich glaube, so die meisten haben sich noch nicht wirklich mit dem Psychischen beschäftigt.
Wie war das denn in dieser Zeit, wo du gerade sagst, es war eigentlich den ganzen Tag nur aufräumen? Wo hast du da gewohnt? Ich meine, du hattest kein Bad. Wo hast du dich gewaschen? Wo habt ihr gekocht?
Ja, es war, also wir hatten kein fließend Wasser und auch keinen Strom. Und du hattest dann eine Gießkanne neben der Toilette stehen, womit du abgezogen hast. Wir hatten einen Kanister Wasser im Badezimmer und in der Küche, hatten einen Campingkocher, womit wir uns immer was warm gemacht haben. Sind dann halt manchmal halt so ein bisschen in die Orte gefahren, die in der Grafschaft liegen, wo halt noch ja, Bäcker und Restaurants offen waren. Da haben wir uns mal was geholt, aber die Versorgung hat ja dann, ich würde sagen, so, ja, in den ersten zwei Wochen sind hier immer so Leute rumgegangen und haben Essen verteilt oder so. Ja. Ne? Das hat sich ja relativ schnell, war das ja nachher super organisiert. Hier haben sich so Stationen gab es, wo du die Essen holen konntest, sind aber auch mobile Leute rumgefahren, wo du Essen bekommen hast. Und ja, also es war halt irgendwie so eine besondere Zeit. Wir haben dann oft bei meinen Eltern, weil da war die erste Etage nicht betroffen, mit ganz vielen Freunden am Balkon abends gesessen und haben noch ein Bier getrunken und haben da irgendwie so den Abend ausklingen lassen. Und ja, da saßen wir dann immer bei Kerzenschein und haben am Campingkocher vielleicht irgendwie so eine Dose warm gemacht. Und ja, es war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber irgendwie auch doch sehr besonders, wenn man sich jetzt da so dran zurückerinnert.
Du hast ja auch noch ein Kind. Wie alt ist denn dein Sohn und was beobachtest du, wie verarbeiten die Kinder vom Dorf das alles?
Mein Sohn ist 6 und kommt jetzt in die Schule. Und am Anfang war das für den super schwer. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass er die Nacht nicht miterlebt hat. Aber als dann hier abgerissen worden ist, wo ja auch sein Kinderzimmer drin war und so, wollte er erstmal gar nicht mit ans Grundstück, hat sich geweigert, hier irgendwie mit hinzukommen und so. Und ja, das war dann schon, der brauchte schon seine Zeit, bis er das verarbeitet hat. Die haben dann auch irgendwann beobachtet, dass der im Kindergarten die hatten so ein Gartenhäuschen auf dem neuen Spielplatz, wo der neue Kindergarten war. Und dann hat er mit seinen Freunden dann Hausabriss gespielt. Und der hat das schon viel im Spiel verarbeitet, glaube ich. Auch wenn jetzt noch viel Regen kommt, sagt er immer so, Mama, es ist aber nicht so schlimm, dass alles wieder kaputt geht, oder? Und dann.
Und was sagst du dann?
Da ich so, keine Sorge, so viel Regen kommt nicht mehr, wir sind sicher hier. Dann ist er zumindest immer beruhigt, dass nicht schon wieder alles kaputt geht.
Mhm. Hast du mal überlegt, hier wegzugehen in dieser ganzen Zeit und dieser ganzen Verzweiflung und einfach zu sagen, ich lasse das hinter mir und fange woanders neu an?
Ja, in der zweiten Woche nach der Flut, da habe ich kurz mal überlegt, nach Österreich auszuwandern. Mhm. Ich habe gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, es wird alles zu viel, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Da habe ich kurz überlegt, habe ich auch mal nach Gasthöfen gegoogelt, die vielleicht zum Verkauf stehen. Aha, in Österreich.
Okay, das ist ja schon recht konkret. Ja,
habe gedacht, okay, gibt es da eine Möglichkeit, dass man vielleicht das macht, aber dann nach 2-3 Tagen war das dann auch wieder vorbei und dann hat man sich wieder gefasst und man ist irgendwie gesagt, nein, das ist meine Heimat, hier will ich nicht weg. Und es war noch nicht mal so eine Option, irgendwie auf die Grafschaft zu ziehen oder so. Ne? Die Grafschaft ist 10 Minuten von hier, aber... Man ist hier so verwurzelt, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich bin hier in Vereinen drin und es besteht einfach gar keine Option, woanders hinzugehen. Ganze Familie, alle Freunde sind hier.
Woher hast du die Kraft dann genommen? Also dich aus dieser verzweifelten Phase rauszuziehen wieder und dann aber auch hier über so lange Zeit so viel zu geben und reinzustecken?
Ich glaube, wir sind ein sehr wichtiger Bestandteil vom Dorf mit unserem Gasthaus und viele sind bei uns zum Essen gekommen. Wir haben viele Veranstaltungen gemacht und ich glaube, für viele wäre eine Welt zusammengebrochen, hätten wir gesagt, wir machen nicht wieder auf oder wir gehen woanders hin, weil wir haben auch viel Feedback bekommen, als ich gesagt habe, dann habe am Anfang relativ schnell gesagt, wir machen weiter, wir machen das auf jeden Fall wieder auf und es ist gar keine andere Frage, bis dann irgendwann halt alles zu viel wurde und ich gesagt habe, okay, vielleicht doch nicht, vielleicht muss ich doch irgendwo anders hingehen. Und dann kam aber so viel Feedback und wurde es immer wieder angesprochen. Ich bin so froh, dass du sagst, du machst weiter und das hält uns auch am Laufen. Ja, und ja. Wir wissen, okay, das Dorf wird wieder leben irgendwann und wir werden irgendwann wieder dahin zurückkommen, zu dem Stand, wo wir vorher waren. Und dann hast du irgendwann gedacht, okay, die brauchen einen irgendwie auch, ne, dass damit auch andere Leute irgendwie weiter hier bleiben und damit nicht alle irgendwo anders hinziehen. Und dann hat man irgendwie dann, okay, wir sind so wichtig für dieses Dorf, wir bleiben und wir kriegen das alle wieder zusammen hin und es wird genauso wieder so schön wie vorher oder vielleicht sogar noch schöner.
Mhm.
Ja.
Dazu muss man sagen, euer Hotel und Restaurant, die gibt's richtig, richtig lange, seit 1800.
Ich weiß gar nicht. 1894.
1894, also genau. Weit über 100 Jahre. Da kann ich richtig nachvollziehen, wie das so identitätsstiftend und wichtig auch ist für diesen kleinen Ort. Ja, also ihr seid ja dann so eines der Zentren, der Mittelpunkte.
Genau.
Wann musstet ihr entscheiden, das abzureißen?
Das war relativ schnell klar. Als wir dann irgendwann mal den Schlamm draußen hatten, wurden diese riesen Risse sichtbar in den Wänden. Das Haus war ein altes Fachwerkhaus, 350 Jahre alt sogar schon. Und irgendwann durften wir gar nicht mehr in die oberen Etagen, weil ich hatte in meiner Wohnung, in meinem Wohnzimmer ein riesen Loch, wo man bis runter ins Erdgeschoss gucken konnte. Und dann hat man halt so ein bisschen, kam dann auch das THW und meinte so, okay, wir müssen den ganzen Lehm aus dem Fachwerk holen, weil das Gewicht zu schwer ist. Und dann durften wir die obere Etage gar nicht mehr betreten. Und dann hatten wir super viele Statiker da und Gutachter, die das alles beurteilt haben, weil wir natürlich am liebsten versucht hätten, das alles wieder hinzukriegen. Ne? Und wir wollten uns natürlich nicht von dem Gebäude verabschieden, wo so viel Geschichte auch hintersteckt. Die haben uns alle keine Hoffnung gemacht. Die sagten so, dass die Wände sind so in Mitleidenschaft gezogen worden. Das wird nie wieder was werden. Dass du die wieder ans Halten bekommst, das war schon sehr bitter für uns alle.
Zumal allein so ein Abriss ja auch so viel Geld kostet.
Da hatten wir zum Glück halt wahnsinnig Hilfe von den Helfern, Nils und Justus, die kommen aus dem Ruhrpott, beide 24, super jung, haben sich irgendwann dann, ich glaube am ersten Samstag auf dem Weg ins Ahrtal gemacht und haben mir angefangen zu helfen und ich bin dann über meinen Onkel, der hat uns die dann weitervermittelt und die haben uns den Abriss dann wirklich kostenlos gemacht und haben dann uns damit halt schon eine große Sorge, ne, diese große Geldsorge, die man ja dann auch hat, damit genommen. Und ja, da sind wir mega dankbar für, dass die zwei da waren und uns so unterstützt haben.
Und ihr habt euch das als Familie auch einen ganzen Tag gegeben. Du warst die ganze Zeit hier und hast quasi Wand für Wand, Stein für Stein zugesehen, wie dein Hotel, wie die Altersvorsorge deiner Eltern, aber auch von dir platt gemacht wurden. Und deine berufliche Zukunft ja in dem Moment auch. Wie hat sich das angefühlt? Wie hast du diesen Tag erlebt?
Ja, das war richtig schlimm. Wir hatten auch ganz viele Freunde da, die uns unterstützt haben dabei. Und das war, wir haben alle nur noch geweint und in Erinnerungen geschwelgt, was so passiert ist. Und dazu zu sehen, wie so... Das Schlimmste war, glaube ich, als so die erste Wand fiel. Da wusste man, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt ist es vorbei, das Gebäude steht bald nicht mehr. Und ja, also das war, glaube ich, auch besonders für meinen Papa, der da auch aufgewachsen ist und so sein ganzes Berufsleben da gehabt hat. Also mein Papa hat da 50 Jahre drin gelebt. Ich bin da auch aufgewachsen. Ne, mit Gastronomieeltern, da ist man viel mit im Betrieb und steht früh mit, hilft man, ist an der Theke oder bedient mit oder sowas. Wir haben früher in den Zimmern Verstecken gespielt mit Freunden und da gehen einem viele Erinnerungen durch den Kopf und das war schon sehr schlimm, ja.
Es gibt eine Doku über Dernau, die mich extrem beeindruckt hat. Ein Dorf baut auf, heißt die und steht in der ARD-Mediathek. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Es sind 11 Folgen, jede nur ungefähr 10 Minuten lang. Und eine davon begleitet Franzi und ihren Vater an genau diesem Tag, an dem ihr Hotel abgerissen wurde.
Meine Kinder sind hier groß geworden. Jetzt mein Enkel wohnt jetzt mit hier. Oder hat hier gewohnt. Und jetzt ist es Geschichte, ne? Nur tut verdammt weh.
Und du hast aber gesagt, du willst das wieder aufbauen. Und wenn ich das richtig verstehe und auch dir jetzt zuhöre, dann hängt da zum einen eine enorme finanzielle Verantwortung und Druck dran, aber auch, glaube ich, empfindest du eine große Verantwortung gegenüber deiner Familie, deinen Eltern, weil die da ja, wie du beschreibst, da so emotional auch drin hängen und es deren Altersvorsorge ist. Das ist unglaublich viel zu schultern mit Ende 20.
Ja, also man hat, glaube ich, schon ein bisschen... Druck und will irgendwie so keinen enttäuschen, keinen irgendwie aus der Familie, auch keinen irgendwie aus dem Dorf, weil da so viel dranhängt, für die Zukunft von allem. Aber ja, das war schon immer mein Traum und ich habe da jetzt so lange drauf hingearbeitet und jetzt lasse ich mir das von der doofen Flut nicht zerstören.
Das ist stark, das finde ich toll. Und wir können ja mal kurz beschreiben, wo wir jetzt sitzen, weil wir sitzen ja da, wo dieses Hotel mal gestanden hat. Also wo würden wir jetzt sitzen, wenn das Hotel noch
Wir sitzen eigentlich in unserem alten Biergarten.
Okay.
Genau.
Und das ist jetzt, also man muss sagen, es ist eine Baustelle, denn wir sitzen zwischen Rohbauten. Ne? Um uns rum sind ja auch alle Häuser ganz stark angegriffen oder zerstört worden. Aber ihr habt hier einen wunderschönen kleinen Garten eingerichtet.
Ganz genau. Wir öffnen jetzt unsere Weinbar. Und da machen wir jetzt im Sommer so ein bisschen Weingarten und machen hier so ein paar kleine Veranstaltungen. Und am Wochenende haben wir auch regulär offen. Und einfach damit wieder ein bisschen Leben ins Dorf kommen, damit die Leute wohin gehen können. Und was halt auch früher so das Aushängeschild war von unserem Dorf. Wir hatten super viele Straußwirtschaften. Du konntest jedes Wochenende irgendwie, hatten wir irgendein Fest oder sowas. Mhm. Und es war einfach schön, hier zu leben. Und ich glaube, das vermissen auch alle, dass man irgendwie abends ein Glas Wein trinken kann im Sommer und irgendwie auf der Terrasse sitzen kann mit dem Blick auf die schönen Weinberge. Ja. Und ja, obwohl man hier so ein bisschen auf der Baustelle sitzt, den Ausblick hat man immer noch. Man guckt immer noch auf die...
Aber eben auch auf die Weinberge, ne?
Genau.
Und es ist, also ich beschreib mal kurz, also hier steht so ein sehr großes Zelt, wie man das kennt von so Festzelten, genau, in der Gastronomie. Ja. Und wir sitzen auf so... sehr coolen so Palettenbänken und Tischen, ganz viele Pflanzen hast du hier drum rumgestellt,
genau, damit es ein bisschen grün,
ja,
ist, genau.
Und dann hört man ja auch im Hintergrund die ganze Zeit die Straße, wo auch ständig, ich sehe die hinter dir, Traktoren und Baustellenfahrzeuge, weil ja eigentlich das Dorf ist, die, das ist eine Riesenbaustelle, ne?
Ganz genau.
Und dann ist aber auch direkt dahinter, richtig, da war das Wasser.
Genau, also wirklich, da ist immer noch die A, die, ja, ist jetzt... ganz klein, 80 Zentimeter hoch, wo wir auch im Sommer, ja, sind wir immer drin schwimmen gegangen, und ja, war immer am schönsten, abends an die A zu gehen, und die Kinder konnten an der A spielen, es war so, konntest du, ne, mit den Füßen, ja, durchgehen, es war wirklich wunderschön vor der Flut und war alles grün, überall Bäume und Wiesen und so, und ja.
Und jetzt hat man so ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Gewässer wahrscheinlich, oder?
Ja, irgendwie also schon. Also sie hat uns zwar fast alles genommen, trotzdem ist es ja irgendwie, die A ist ja trotzdem halt Heimat, ne?
Um nochmal kurz auf den Wiederaufbau zu sprechen zu kommen, wie finanziert ihr das denn alles? Also wart ihr so versichert, dass man das mit der Versicherungssumme stemmen kann?
Nee, wir waren leider nicht versichert. Meiner Oma gehört das Grundstück noch, und die hat dann wegen Corona 6 Wochen vor der Flut die Versicherung runter geregelt, und wir hatten dann nur noch, also wir hatten kein Elementar mehr, nur noch gegen Sturmschäden und gegen Feuer und so weiter. Ja, war sehr unglücklich, da hatten wir sehr viel Pech. Ja, und dann haben wir, also sind wir jetzt halt angewiesen auf die 80% vom Staat, was sich bis jetzt auch noch so ein bisschen ja, tricky gestaltet hat.
80% vom Staat, damit ist der Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro gemeint, den die damalige Bundesregierung nach der Flut bereitgestellt hat. Daraus sollen Betroffene bis zu 80% der Schäden, die ihnen durch das Hochwasser entstanden sind, erstattet bekommen. Aber so unbürokratisch, wie viele PolitikerInnen es damals versprachen, waren die Hilfen dann doch nicht. Vor Ort klagen viele Menschen darüber, dass sie bis heute noch kein Geld bekommen haben. Die Bewilligung der Auszahlung braucht zu lange. Die zuständigen Bezirksregierungen sind überlastet.
Meine Oma ist über 80, die kann keinen Wiederaufbau mehr leisten. Die kann das weder vom Kopf her noch finanziell, ja, weil die 20% müssen ja auch noch finanziert, ja, werden. Ne? Und dann wollten halt mein Papa und ich das als Erben wieder aufbauen. Und das war vorher wahnsinnig kompliziert. Und die haben das eigentlich gar nicht richtig zugelassen, dass die Erben das wieder aufbauen. Und das war super schwer, dann diese Hilfen zu beantragen. Oh. Und das hat sich dann jetzt zum Glück letzte Woche geklärt. Und letzte Woche haben die das jetzt zugelassen, dass auch wir als Erben diese 80% beantragen können.
Aber das heißt, fast ein Jahr, ja, wusstet ihr gar nicht, ob ihr das finanzieren könnt?
Ganz genau, ja. Und wir haben schon jegliche Szenarien, wie kriegen wir das gestemmt, wenn wir die 80% halt nicht kriegen. Dann machen wir es halt klein und vielleicht machen wir erstmal nur eine Gastwirtschaft ohne Hotel. Und ja, und dann vielleicht im Nachhinein, wenn man wieder ein bisschen Geld verdient wurde, bauen wir dann vielleicht irgendwie noch was Größeres dran oder so. Ja, wir sind gefühlt alles durchgegangen, was machbar ist. Und jetzt ist so eine riesen Last von den Schultern gefallen, dass wir das jetzt doch beantragen können. Trotzdem müssen halt diese 20% halt immer noch finanziert werden. Ne? Also es ist ja, ein Hotel ist jetzt nicht ja mal gerade so finanziert. Ne? Das heißt, es ist immer noch ein großer Batzen Geld, der aufgenommen werden muss. Ja. Aber es ist immer noch, ja, weniger als vorher. Also man hat zum Glück so ein bisschen, okay, das kriegen wir jetzt irgendwie hin und irgendwie ist das alles machbar und ja.
Was braucht ihr heute am dringendsten? Also was sind so die größten Herausforderungen, vor denen ihr jetzt nach der Flut weiterhin steht?
Handwerker.
Oh. Die Stadt ist voll mit Handwerkern, aber trotzdem, ich habe ehrlich gesagt, als ich eben angekommen bin, habe ich gesagt, okay, alle sagen, es gibt Handwerkermangel, ich weiß warum, sie sind alle hier und ja auch zu Recht. Ne?
Ja, also die ortsansässigen Handwerker, die sind bis oben hin voll natürlich, mit Arbeit, ja, und dann kommen trotzdem noch Firmen von außerhalb, weil es ist ja wirklich, in jedem Haus muss dasselbe gemacht werden. Also wir hatten bei uns im Dorf sind 80% betroffen der Häuser. Das heißt, ja, hier ist wirklich jeder. Da muss, bei jedem Haus müssen neue Fenster, neuer Estrich, neuer Boden, neu gestrichen.
Heizungen.
Neue Heizungen, Küchen, ganz genau. Neue Elektrik muss verlegt, ja, werden. Also, du brauchst jegliches Handwerkergewerbe. Und es passiert ja auch wirklich alles gleichzeitig. Jeder braucht gleichzeitig einen neuen Estrich. Mhm. Jeder braucht gleichzeitig neue Wände. Und deswegen ist ja, ja, die Wartezeiten sind halt doch dementsprechend halt lang, ne?
Mhm.
Ganz froh sein, wenn du wirklich nur ein bisschen im Erdgeschoss hattest, dass du nicht ein ganzes Haus neu machen musst.
Gibt's da, also wie ist die Stimmung im Dorf? Wie würdest du das beschreiben? Weil du hast eben gesagt, eigentlich konnten sich alle nur noch um sich selber kümmern. Mhm. Zugleich klingt es, als wäre man sehr zusammengewachsen. Und jetzt gibt's aber auch wieder eine Konkurrenz um Handwerker scheinbar. Wie seid ihr so miteinander, diese 1800 Leute, die hier Dernau ausmachen?
Also wir hatten vorher schon ein sehr großes Zusammenhaltsgefühl, und das hat sich, glaube ich, durch die Flut noch mehr verstärkt. Es war zwar jeder in seinem eigenen Haus, trotzdem konntest du immer nebenan fragen, hier, wir brauchen das und das, weißt du, wo ich das herkriege? Oder hast du vielleicht das Werkzeug für mich und so weiter? Da hat man irgendwie sich super unterstützend geholfen. Und da wurde vielleicht mal über den einen oder anderen Nachbarschaftsstreit auch hinweggesehen dann, weil es ging dann halt auch um wichtigere Probleme. Mhm. Ne? Da hat man sich mal wieder fokussiert, dass ja so kleine Rivalitäten zwischen Nachbarn dann vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und mittlerweile ist das auch klar, hat man so ein bisschen die, ja, wer kriegt als erstes den Estrich gelegt oder so. Mhm. Aber gleichzeitig willst du natürlich, dass auch die anderen schnell weiterkommen und dass alle so schnell wie möglich zurückkommen und aus diesem Geisterdorf, was es halt jetzt gerade ist, wieder das Dorf wird, was wir vorher hatten und hier die Leute wieder hinziehen und wir alle zusammen wieder hier leben können und Spaß haben können.
Mhm. Was würdest du sagen, wie hast du dich verändert in den letzten 12 Monaten?
Ich glaube, man ist ja mehr fokussierter auf sich selber und guckt nicht mehr so, was haben andere, was ich vielleicht auch haben könnte, sondern man ist einfach irgendwie viel zufriedener mit dem, was man hat. Wenn man 6 Wochen ohne Strom gelebt hat und 4 Wochen ohne Wasser, dann besinnt man sich so ein bisschen auf das, dass man doch sehr irgendwie, dass die kleinsten Dinge eigentlich schon Luxus sind. Und ich bin auf jeden Fall auch stärker geworden. Probleme, irgendwie kriegt man die halt jetzt hin, so, ne? Also egal, welche Probleme es sind, ich weiß halt mittlerweile, okay, irgendwie kriege ich das hin und das wird schon irgendwie und ja, mach mir auch nicht mehr so einen Stress. Und früher, wo ich mir vielleicht irgendwie gedacht hätte, oh Gott, es bricht eine Welt zusammen, weil irgendwas nicht geklappt hat, denkt man jetzt, okay, irgendwie, ich habe bis jetzt so viel hingekriegt, ich kriege alles hin.
Ja, deine Welt ist schon mal zusammengebrochen, ne? Du hast jetzt eine Referenz. So.
Ja. Und ich glaube, dass man mittlerweile weiß, wie stark man selber ist und was man alles schaffen kann. Ja.
Was für Konsequenzen sollte Politik aus all dem ziehen, was hier passiert ist?
Dass die Bürokratiehürde auf jeden Fall viel zu hoch ist. Ich würde sagen, ich bin relativ fit in dem Ganzen, was Internet angeht oder so. Und für mich selbst ist es schwer, diese ganzen Sachen, die haben wollen, zu bewerkstelligen und alles einzureichen. Und es ist auch so, dass wenn du irgendeinen Fehler hast in den Unterlagen, da gibt dir keiner Bescheid, sondern du hörst dann einfach nichts von denen und wenn du dann mal nachhörst und sagst, so, okay,
warum kommt da nichts?
Warum kriegen wir keine Antwort? Sagst du, ja, da fehlt eine Unterschrift auf dem Formular. Also da läuft halt irgendwas nicht richtig, finde ich. Auch, dass die Politik jetzt so einen riesen Aufriss macht zu dem einjährigen Flutjahrestag. Da werden dann Gelder ausgegeben. Ich glaube, geplant sind 155.000 Euro.
Wofür?
Da kommt halt, der Bundespräsident kommt und hält eine Rede. Und dann muss halt ein Sicherheitskonzept stehen und sowas. Und von uns denken alle nur so, was könntest du alles mit 155.000 Euro machen? Finden wir auch, also ich habe jetzt schon mehrfach gehört, auch im Dorf, dass so die Stimmung ist, es steht einfach gar nicht im Verhältnis. Es interessiert auch eigentlich keiner, der hat sich jetzt ein Jahr nicht blicken lassen. Ja, schön, dass er Anteil nehmen möchte, aber uns hier gibt's einfach wichtigere Sachen. Hier sind grundlegende Dinge, die noch gemacht werden müssen. Und ich glaube, da ist keinem einzigen Betroffenen mitgeholfen, wenn der dann eine Rede hält und irgendwie Anteil nimmt. Wir wären alle froh, wenn wir im eigenen Ort was machen können. Und du kanntest ja auch alle, die hier gestorben sind. Und da würde man, glaube ich, lieber selber eine eigene kleine Gedenkfeier machen. Da wären wir alle viel glücklicher mit als eine große, wo dann der Bundespräsident spricht.
Die Ankündigung dieser teuren Gedenkveranstaltung hat tatsächlich im ganzen Ahrtal für Unmut gesorgt. Über 2000 Menschen unterzeichneten eine Petition dagegen und kurz darauf einigte sich der Kreistag darauf, eine deutlich kleinere Feier auszurichten. Dafür wurden jetzt 30.000 Euro veranschlagt, also noch ein Fünftel der ursprünglich angedachten Kosten. Der Bundespräsident kommt trotzdem und will hier in Dernau eine Schreinerei und ein Weingut besuchen. Gerade mal 300 Meter Luftlinie von wo wir gerade sitzen.
Als ich jetzt nochmal auch gelesen habe, wie das vor einem Jahr alles diskutiert wurde, da ging es ja dann zum Beispiel auch viel um Politiker, Politikerinnen, die in Urlaub gefahren sind und so. Mhm. Hattet ihr damals überhaupt Zeit, euch damit auseinanderzusetzen? Wie hat man auf Politik geguckt in diesen Wochen?
Am Anfang war das wirklich, hat man sich damit gar nicht beschäftigt gehabt. Du hast irgendwie, weiß nicht, 12, 14 Stunden am Tag Schlamm geschippt und hattest dann abends auch gar keinen Kopf mehr dafür, dir irgendwas anzugucken, ob Nachrichten oder im Fernsehen oder auch in der Zeitung oder sowas. Da hat man irgendwann am Rande mitbekommen, oh, anscheinend war die Bundeskanzlerin mal da oder irgendwie irgendwelche anderen Vertreter von irgendwelchen anderen Parteien, aber du selber hast dann gedacht so, ja, schön, dass ihr da seid, aber geholfen hat mir das jetzt nicht. Sorgt lieber dafür, dass hier Hilfe hinkommt, dass wir schnell wieder Strom kriegen und Wasser kriegen. Damit wäre uns mehr geholfen, als dass ihr dann irgendwie die Straße sperrt, weil dann da gerade kein Bagger entlangfahren darf, weil die halt da gerade gefilmt werden, weil da ein Politiker durch die Straße läuft. So, ja, es war, glaube ich, für viele nicht so das Wahre, was die da gemacht haben. Die hätten mit Taten viel mehr bewirkt.
Okay, ich sag mal kurz danke. Gib dir mal eine Pause, weil dann können wir gleich zu David drüber gehen. Guck mal.
Die politische Dimension der ganzen Katastrophe hat mich bei der Vorbereitung natürlich auch sehr beschäftigt. Und da ist mir schnell klar geworden, es gibt einen großen Unterschied zwischen den PolitikerInnen auf Landes- und Bundesebene und denen vor Ort, die ganz konkret in den Gemeinden tätig sind und ja auch oft selbst von der Flut betroffen waren. Einer von ihnen ist David Fuhrmann. David ist 33 und stellvertretender Bürgermeister von Dernau. Und er wohnt direkt gegenüber von dem Grundstück, auf dem früher der Gasthof von Franzis Familie stand. Die beiden kennen sich also schon ewig und wir sind da dann einfach mal rübergegangen und haben zusammen einen Spaziergang durch den Ort gemacht.
Ja, genau.
So komme ich mir jetzt vor mit dem Mikro.
Hier wohnt ein Feuerwehrmann.
Mit seiner heißen Flamme.
Mit der Flamme seines Lebens.
Genau.
Okay, von mir aus können wir starten.
Dann lass mal eine Runde drehen. Also das hier ist dein Wohnhaus.
Genau,
gewesen,
also das ist ja quasi genau unser Haus. Und wir sind jetzt, hier stand das Wasser quasi im ersten Obergeschoss bis zum Rollladenkasten. Ne? Und ja, demnach müssen wir jetzt halt wieder komplett sanieren. Ist noch ein Haufen Arbeit, kann man sagen. Ne?
Ja.
Genau, ja.
Was und wie war diese Nacht bei dir? Also warst du, weil Franziska war ja nicht da, aber du warst schon hier vor Ort, oder?
Genau, ich war quasi, also der Campingplatz hier in Dernau, der gehört meiner Familie. Und wir haben schon dienstagsabends gesagt, weil schon klar war, ein Hochwasser kommt, haben wir gesagt, okay, habe ich meine Mutter angerufen, ich sage, Mama, Mittwochmorgen räumen wir den Platz, ne, in weiser Voraussicht. Haben wir ganz in Ruhe Mittwochmorgen geräumt und nach und nach alle runter, haben auch die ganzen Gäste noch runterbekommen. Und so ab Nachmittag merkte man einfach, wie die A immer schneller stieg. Ne? Die lief bei uns auf dem Platz, man kennt das ja schon, wir hatten ja schon Hochwasser, aber man merkte einfach, es wird schnell. Ne?
Ja, schneller
und,
als gewöhnlich.
Genau, ja.
So.
Und es regnete ja dann auch den ganzen Tag, dann sind wir noch ins Dorf gefahren, haben noch Sandsäcke verteilt und so weiter. Habe ich noch bei uns vors Haus hier ein paar Sandsäcke gelegt, habe ich noch gedacht, okay, wenn es hierhin kommt, dann mit so einem Lächeln noch. Ja, und irgendwann haben die dann am frühen Abend, ich kann es auch zeitlich nicht mehr alles so genau einordnen, haben die ja dann einen Pegelstand von, glaube ich, knapp 7 Metern vorausgesagt. Und also wir haben, dadurch, dass ich mit dem Campingplatz immer mit dem Pegelstand den immer so beobachtet habe, ich hatte auch so ein bisschen den ganzen Tag verfolgt. Und dann habe ich dann gesehen, 7 Meter, okay, oje, das kann nicht sein, ne? Was ist da? Da muss irgendein Fehler sein, ne? Weil 2016 hatten wir schon ein relativ schweres Hochwasser und da lag der Pegelstand bei 3,70 Meter und da lief es schon ins Dorf rein. Ne?
Mhm.
Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was 7 Meter auswirken würden. Da habe ich schon gedacht, hoffentlich ist da ein Fehler. Ne? Und irgendwann haben die tatsächlich den Pegelstand nochmal runter korrigiert auf 4 Meter.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, okay, 2016 war es bei 3,70. Wenn es jetzt über 4 Meter kommt, das ist realistisch. Das ist auch kacke, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ne? Mhm. Also dann, also das kriegen wir noch alles kompensiert. Ne? Und ja, und dann waren es aber doch dann die, keine Ahnung, 8-9 Meter, die dann wirklich irgendwann gekommen sind. Ne?
Am Tag der Katastrophe war schon um 15.30 Uhr klar, dass der Pegel vor Ort über 5 Meter steigen würde. Das Landesamt für Umwelt hatte eine Warnung an die Gemeinden rausgegeben und mehrere BürgermeisterInnen hatten bereits nachmittags beim Landratsamt einen Katastrophenalarm gefordert. Trotzdem lief einiges schief, denn ausgerufen wurde der erst knapp 7 Stunden später. Wichtige politische Entscheidende waren telefonisch nicht erreichbar und als das Ausmaß der Lage klar war, wurden die Informationen nicht an die Warn-App Nina weitergeleitet. Inzwischen gibt es einen Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen der Flutnacht. Außerdem laufen Ermittlungen gegen Jürgen Pföhler, den damaligen Landrat des Kreises Ahrweiler und ein anderes Mitglied seines Krisenstabs wegen fahrlässiger Körperverletzung und Tötung.
Ja, ich habe irgendwann gemerkt, wie das Wasser ins Dorf reinkam und wie schnell es ging. Und dann habe ich irgendwann meine Mutter angerufen, weil die auf der anderen A-Seite wohnt und da das Wasser halt als erstes kam, da hat man noch am Nachmittag alles hochwassersicher gemacht, so gut es ging. Und hab die dann angerufen. Ich sag, Mama, wie sieht's aus? Sie sagt, ja, David kommt überall rein, ne, an allen Türen, an allen. Ne, und dann habe ich gesagt, okay, ich laufe zu unserem Haus, hol's Quad und komm dann mit dem Quad noch rübergefahren. Ne. Hätte gar nicht mehr gegangen. Da lief das Wasser dann nachher schon über die Brücke drüber. Ne. Und dann lief es auch um 9 Uhr bei uns hier, da bei unserem Haus am Kölner Hof, die Straße rein. Und ich habe die Autos noch weggefahren, ein Stück höher, auch nicht hoch genug. Die waren nachher auch abgesoffen, weil man dachte ja immer, es hört gleich auf. Ne? Es reicht jetzt gleich, es hört gleich auf. Dann hat man im Garten noch was hochgeräumt, merkte, das hat alles keinen Sinn. Ja, dann sind wir in unser Haus rein und dann presst es schon von der Nachbar, also so eine Doppelhaushälfte, presst es durch die Fußleisten, schoss das Wasser schon rein. Ne? Also wir haben noch versucht, einen Teppich einzurollen. Und also so blöde Sachen, ne? wo man hinterher denkt, ja, wenn man das gewusst hätte, ne, dann hätte man seine ganzen Fotoalben, die ganzen wichtigen Erinnerungsstücke und so was. Stattdessen hat man irgendwelche Töpfe aus dem untere Schublade oben auf dem Schrank geräumt. Ne? Und fragt man sich jetzt, ja. Aber du dachtest halt immer, es hört jetzt gleich auf, es reicht ja jetzt. Ne? Ja, und dann ist es ja dann von, sag ich mal, ungefähr 9 Uhr ist es bei uns die Straße reingelaufen und um ungefähr 11:30 war so meiner Meinung nach so Höchststand. Da war das Wasser dann im ersten Obergeschoss, stand es bis zum Rollladenkasten. Ne? Mhm. Und dann war halt auch erstmal so Stillstand. Ne?
Ja. Aber Stillstand, wo warst du? Wie bist du da rausgekommen?
Ja, wir haben uns halt hochgearbeitet. Ne? Wir haben dann geguckt, okay, was können wir noch retten? Haben noch ein paar Sachen hochgetragen. Erst alles aufs erste Obergeschoss. Und ja, dann merkte ich irgendwann in der Küche, fiel der Kühlschrank um. Also stand mir das Wasser dann bis zur Brust, fiel der Kühlschrank um, kippte vor die Tür. Und ich bekam den erstmal gar nicht mehr da weg. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es hier ein bisschen gefährlich. Dann bin ich so ein bisschen untergetaucht, habe den Kühlschrank mit dem Rücken hochgedeut, bin dann aus der Tür raus. Und dann habe ich zu meiner Freundin noch gesagt, so jetzt nach oben, bringen wir uns in Sicherheit. Und ja, dann lief es dann irgendwann in das erste Obergeschoss rein. Und dann haben wir das Ganze aufs zweite Obergeschoss getragen. Und als es dann irgendwann kurz vorm, also noch 2 Treppenstufen, dann wäre es ins zweite Obergeschoss gelaufen. Und dann sagte ich nur noch zu meiner Freundin, ich sag, wenn das Wasser jetzt hier reinkommt, dann müssen wir auf das Dach klettern. Ne? Also wir hatten halt das Glück, nicht wie viele andere, wir hatten noch eine Etage, eine relativ hohe Etage, deswegen mussten wir noch nicht aufs Dach. Andere haben ja wirklich die ganze Nacht auf dem Dach gesessen oder wo auch immer. Und dann hörte es aber dann auf. Ne? Und dann war so Stillstand und ja, dann dachten wir, ja.
Aber du erzählst das jetzt hier gerade so gelassen und mit so einem, ja, irgendwie auch so ungläubigen Grinsen auf dem Gesicht. Aber ihr müsst ja Panik gehabt haben.
Ja, es war schon, klar, also du wusstest ja gar nicht so richtig, was passiert. Ich glaube, man wusste gar nicht so richtig, was man denken soll. Und als es unten rein lief, sagte meine Freundin schon, kriegen wir das wieder hin, David? Kriegen wir das wieder alles renoviert? Und ich sag, ja, kriegen wir das hin. Ne? Und nachher stand es dann so hoch. Und ja, du standst erstmal da und dachtest, ich sag, wir haben uns nachher ins Bett gelegt, einfach mal so, um da mal runterzukommen. Und dann sagten wir, haben uns gefühlt wie dieses Ehepärchen in der Titanic, ne? Die da am,
oh ist zwar ein bisschen makaber. Aber es ist nicht makaber, in dieser
also,
Situation.
Du machtest die Tür vom Badezimmerfenster auf im zweiten Obergeschoss und auf einmal schwamm da ein Wohnwagen in deinem Garten rum, ne? Ja. Und es war ja war einfach so unbegreiflich, ne? Also, ich sag mal, ich bin durch meinen Job schon viele Sachen gewöhnt. Ich bin bei der Berufsfeuerwehr. Ja. Aber das war wirklich, Und du hast halt die ganze Zeit gedacht, auch gerade ich, du kannst anderen nicht mehr helfen. Du bist eingeschlossen, ne? Aber du hattest es ja selber mit dir genug zu tun, ne? Und du hast nur gehofft, dass es allen anderen gut geht, ne? Ich glaube, das waren so viele Emotionen und so viele Gedanken, die da durch den Kopf gegangen sind, kann man gar nicht mehr so richtig sagen, wie man sich da gefühlt hat, ne?
Jetzt sind wir hier ein paar Meter schon gelaufen an Häusern vorbei, wo hier ist gerade eins, das sieht neu aus, aber der Vorgarten ist noch.
Ja, ja,
ne?
Genau.
Oder da, ich habe auch auf der Hinfahrt schon gedacht, man guckt in so viele Häuser rein, auf den ersten Blick denkt man, ja okay, dem Haus geht's gut, und dann guckt man aber rein und die sind leer. Und wenn man näher hinguckt, sind sie eben doch komplett kaputt. Ne? Da, also so ist inzwischen ganz viel in eurem Dorf. Und wir stehen gerade neben dem Friedhof. Der muss doch auch unter Wasser gestanden haben. Oder kam das nicht bis hier? Weil das sieht ja schon wieder recht ordentlich aus.
Ja, hier war auch Wasser. Hier lagen auch die Autos über den Gräbern und so weiter. Also der Friedhof sah auch wirklich katastrophal aus. Den haben sie zum Glück sehr schnell wieder hinbekommen. Weil das, glaube ich, auch vielen wichtig war, dass dass sie um ihre Verstorbenen trauern konnten und so. Und das war halt nochmal so ein, auch für die, die während der Flut umgekommen sind, die begraben werden sollten. Das war ja sehr wichtig, dass der irgendwie schnell wieder...
dass diesen Ort gibt.
Genau.
Ja. Genau.
Und du, David, du bist ja auch, also du, ich finde, man hat das gerade schon rausgehört, du bist Feuerwehrmann. Du denkst auch, oh Mann, ich will doch eigentlich anderen Leuten helfen.
Ja, es war wirklich so.
Du bist
so,
ja auch,
ne,
noch stellvertretender Bürgermeister.
Ja, genau, also das kam dann nach dieser Nacht zu tragen. Ne?
Du lachst inwiefern?
Ja, das war einfach... Ich bin jetzt 3 Jahre in dem Amt drin. Damals war es so, also bei uns ist so derjenige aus dem Gemeinderat, wenn Gemeinderatswahlen sind, der da die meisten Stimmen neben dem Bürgermeister kriegt, der wird dann Stellvertreter halt.
Und
dann hat der Fred, unser Bürgermeister, mich damals gefragt, David, hast du Lust, das mit mir zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere es mal, ne? Ist ja auch noch relativ jung, sag ich mal, ne?
Ja.
Aber ja. Ich habe mich schon immer gern für das Dorf engagiert, und dann habe ich gedacht, okay, machen wir das, aber da konnte ja keiner an was kommen. Ne? Also dann bist du da, standen wir dann mehr oder weniger freitags da und haben irgendwie so einen kleinen Krisenstab gebildet und haben gedacht, wie stemmen wir das Ganze jetzt hier, weil da gab es keinen Plan für. Ne? Und ich glaube, im Endeffekt haben wir es ganz gut hingekriegt, ne? Aber
auf jeden Fall.
Ja, es war schon, also, und dann war auch, da ist man völlig am Limit gefahren. Ne? Ja. Also im Ehrenamt sowas zu leisten, nachdem man selber betroffen ist, die Mutter betroffen, die Schwiegermutter betroffen, der Camping abgesoffen, ne? Das war schon, ja, jeder hat eigentlich genug mit sich selber zu tun gehabt, ne? Und dann musste man sich nur um andere kümmern, das war schon echt anstrengend. Ne? Ja.
Und wie hast du das gemacht?
Ja, einfach gemacht, ich weiß es nicht. Einfach in den Tag hinein, immer wieder neu. Und du hattest halt, bei mir haben sehr viel meine Feuerwehrkollegen geholfen, die, sag ich mal, musstest halt auch sehen, wir haben einen Holzrahmenbau und da musste die nasse Dämmung raus, sonst wäre uns der Bau so weggefault. Und ich hatte selber kaum Zeit und dann haben das die Kollegen gemacht, Kollegen, Freunde, Helfer, die einfach vorbeigekommen sind und angepackt haben. Mhm. Ne? Und so hat es dann irgendwie funktioniert. Ne?
Und was hat euer Krisenstab gemacht? Erinnerst du dich noch an diese ersten Tage? Ich meine, wir hatten das eben, Franziska und ich. Wo fängt man überhaupt an?
Ja, genau, wo fängt man an? Naja, das Wichtigste war eigentlich, was so ziemlich schnell auf dem Schirm stand. Es war ja der Schlamm und der Müll. Ne? Und wir haben gesagt, wenn wir das nicht schleunigst aus dem Dorf kriegen, dann rennen wir direkt in die nächste Katastrophe. Mhm. Dann haben wir die Ratten hier und dann haben wir die nächste Plage. Ne? Mhm. Und dann kamen wirklich in der ersten Fuhre hier die Landwirte, die Bauern aus der Umgebung, die hier richtig gerockt haben, die örtlichen Bauunternehmen, die direkt quasi
die
Maschinen hier zur Verfügung gestellt haben. Dann kam Feuerwehr, THW und so weiter. Ne? Und dann wurde hier geräumt. Ne? Bei uns war eine Truppe aus Lengries, ne? Die haben nachher ja auch eine riesen Summe gespendet. Die haben sich mit ein paar Mann zusammengetan, haben einfach Maschinen mitgenommen, sind hier runtergefahren und haben geräumt, immer weiter geräumt. Dann wurde zuerst alles aus dem Dorf, ne, auf irgendwelche Kippen und von da weg transportiert. Ne. Aber wenn man bedenkt, was das für Massen waren, ne, also ein Bauunternehmer hatte da zwischenzeitlich einfach mal so geschätzt, wir haben davon über 200.000 Tonnen Müll geredet, nur in Dernau. Ne. Weil man hat ja jedes Haus, hat im Prinzip sein Hausrad vor die Tür geworfen, ja. Ne. Ohne den Bauschutt, der dann noch all kam, ne? Und dann wurde das alles, ne? Aber das haben wir zum Glück, hat das irgendwie geklappt, ne? Also, ich sag mal, wir sind nicht, die Ratten liefen nicht durchs Dorf, ne, sag ich mal.
Ja, die Bauern aus der Grafschaft hatten ja auch selber Ernte zu dem Zeitpunkt, ne? Die haben dann irgendwann
auch
angefangen.
Schon die Hände voll zu kriegen.
Genau, also die hatten selber irgendwie 7 Tage die Woche versucht, ihre Ernte irgendwie reinzubekommen und sind dann irgendwann nachts gefahren und haben dann nach ihrer eigentlichen Arbeit sind die dann hier ins Dorf und haben dann den ganzen Müll weggefahren. Also ja, was die da geleistet
Wahnsinn, haben.
Wie lange hat es dann überhaupt gedauert, bis ihr zum ersten Mal wieder ausschlafen konntet? Also ich stelle mir so viele schlaflose Nächte vor in dieser Zeit.
Ich kann es echt gar nicht mehr beschreiben. Es war einfach, du bist morgens früh raus, dann den ganzen Tag auf Tour und irgendwann um, keine Ahnung, 9 Uhr oder 10 Uhr hast du dann mal gesagt, okay, wir hatten dann so einen Treffpunkt gehabt im Dorf, wo wir uns gerade immer mit der jüngeren Generation getroffen haben, wo man einfach abends zusammengesessen hat und einfach ein Bier getrunken hat. Ne? Mhm. In den ersten Tagen bis warm, sag ich mal. Ne? Das war ja auch normal. Ich glaube, hier wurde noch nie so viel warmes Bier getrunken. Und ja, und nachher dann, das war halt einfach wichtig, dass man geredet hat. Ne? Mhm. Es gab ja so viele Geschichten zu erzählen. Also wenn du das nachher gehört hast, die ganzen Geschichten, da sage ich, es ist fast noch, also es ist schlimm genug, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind, um Gottes Willen, aber es hätte noch viel mehr sein können. Ne? Also wenn man es wirklich, es ist wirklich krass. Ne?
Ja.
Also
wie manche irgendwie mit dem Fuß ein Loch ins Dach getreten haben, damit sie irgendwie noch aufs Dach kommen, weil die keinen Platz mehr hatten irgendwie im Haus selber. Also
ja,
der Wahnsinn, dass so viele wirklich überlebt haben.
Und das ja nicht nur hier, sondern in allen Orten.
Ja, ganz genau.
Ja.
Wollen wir noch mal ein Stück weiter laufen?
Ja, auf jeden Fall.
Hier ist der mobile Bäcker.
Genau.
Auch mit Zelt daneben vor der, was ist das, Grundschule?
Genau, das ist unsere Grundschule gewesen.
Genau, das ist unsere Grundschule, ja. Da ist jetzt auch noch, also steht jetzt noch auf der Kippe, ob die abgerissen wird.
Mhm.
Ne? Aber es steht auf jeden Fall schon fest, dass was neu gebaut wird. Ne?
Mhm.
Das ist halt auch sehr wichtig. Ne?
Hier war dann unser Spendenlager drin.
Mhm.
Also, die ganzen Spenden, die ankamen, wurden dann hier sortiert und da konnte man dann ja Lebensmittel, Klamotten, konnte man da kostenlos halt holen.
Mhm.
Und
das war einfach verrückt, was da ankam. Ne? Man ging irgendwann so da rein nach 2. Woche und denkt, wow, was ist denn hier los? Ne?
Ja.
Das war schon verrückt, ey. Aber
genau,
in den ersten Tagen, ersten Wochen warst du halt auch sehr, sehr dankbar drum.
Ja,
ne? Also hätte man sich vorher nie vorgestellt. Ne? Ich meine, wir sind jetzt ein Ort, uns geht es jetzt nicht schlecht grundsätzlich. Ne?
Können wir den kurz vorbeifahren?
Ja.
Sonst habe ich so viel Gedingel da drauf. Hallo. Warte mal kurz, bis er wieder so weiter um die Ecke ist.
Ja.
Also euch geht's nicht schlecht?
Nein, also wie gesagt, ne, so vom ganzen Dorf her, aber nach dieser Nacht war man auf Hilfe angewiesen.
Ja.
Man war quasi auf Null erstmal, ne? Und man war so dankbar für die Hilfe, die wir da erfahren durften. Also es war schon Wahnsinn.
Was waren
so
die wichtigsten Sachen, die ihr beide jeweils euch hier rausgeholt und besorgt habt?
Das Wichtigste, glaube ich, war am Anfang erstmal Gummistiefel, weil es war auch egal, in welches Geschäft du hier im Umkreis gegangen bist. Wir waren in Bonn und haben versucht, Gummistiefel zu bekommen. Alles war ausverkauft. Ne? Und dann kam irgendeine Firma, die hat hier Gummistiefel geliefert. Da konnte man sich ja wenigstens mal ein paar Gummistiefel holen. Und ein T-Shirt oder so, weil da einfach, es war nachher alles nur noch voller Schlamm. Du standst ja immer bis zur Brust irgendwie im Dreck.
Wir hatten ja am Anfang lang kein Wasser, ne? Und dann hat man hier mobile Duschen auf dem Schulhof gehabt.
Ja.
Und dann abends immer war halt total lästig, ne? Aber es war so die einzige Möglichkeit, wo man dann duschen konnte. Und dann ist man halt nachher meistens rein und hat sich da saubere Klamotten geholt. Ne?
Ja. Hier war ein Essensstand von den Helfern. Da konntest du mittags halt mal einen Happen essen, was, glaube ich, für alle ganz gut war, weil Kochen hatte auch keiner weder Zeit noch die Möglichkeit zu. Die haben dann immer hier alle verpflegt. Das war auch ganz wichtig. Hier haben wir auch unsere wöchentliche Kochsession mit meinem Papa gemacht, bei denen am Helferzelt, genau. Das war alles hier am Schulhof.
No.
Und du hast mir aber eben quasi dieses Stichwort genannt, noch mit den Plünderungen.
Genau, ja, hier fuhren dann Autos vor mit Kennzeichen aus Köln, Düsseldorf und haben sich hier die Autos voll gemacht mit Klamotten, Lebensmitteln, Schaufeln und so weiter. Und es wurde auch einer gefasst, der durfte dann mit Polizei eskorte wieder zurückfahren und alles wieder ausladen. Das war schon nicht so schön,
aber das ist ja so krass. Also wie kann man in so einem Moment der wirklich ja schlimmsten, akuten Not da das Ding ausräumen?
Ja, kann man nicht begreifen,
nee,
aber
wirklich nicht.
Das passiert. Ne? Und auch andere Ich glaube, da wurden irgendwo E-Bikes geklaut und was man so gehört hat. Ne? Das wurde schon, war schon Fakt noch. Aber du konntest es teilweise nicht aufhalten. Ne? Es war einfach viel, viel zu viel auf einmal. Ne?
Ja. Die Häuser standen ja auch alle offen. Keiner hatte mehr eine Tür. Ne? Und, dann, und du hattest ja auch am Anfang gar nicht die Möglichkeit, dein Hab und Gut irgendwo anders hinzutun, weil ne? Keiner hatte mehr die Möglichkeit, irgendwas irgendwie eine Haustür abzuschließen oder so. Und da war einfach, lagen manche Sachen halt einfach offen. Und dann konnten die frei gerade nachts in die Häuser einbrechen und Sachen rausholen.
Wollen wir ein Stück weiter laufen?
Genau, wir können eigentlich mal hinten zum, wo der Wasserstand ist, dran ist. Ja. Da kann man nämlich ganz gut sehen, wie hoch das Wasser wirklich stand. Ja. Ne?
Und auch von den einzelnen Jahren, wo wir vorher schon mal Hochwasser hatten, da ist das so ein bisschen vergleichbar.
Ja, das stimmt. Ihr habt ja diese Erfahrung schon mit Flut, ne? Also wie du
wenn man am Fluss
hast.
Wohnt, da ist Hochwasser, begleitet einen so das ganze Leben, ne?
Das ist so, ne? Also unser Campingplatz war schon oft überflutet, ne? Aber dann ist das Wasser wieder zurückgegangen. Da hat mir das Gras wieder ein bisschen, sag ich mal, durchgefegt und dann war das irgendwann wieder gut, ne? Außer 2016, da war es dann schon was zerstörerischer, ne? Aber zu dem, was jetzt da war, deswegen spricht man ja auch immer von dieser Flut, ne? Weil es einfach so zerstörerisch und so schnell kam, ne?
Ich werde gerade mal ein bisschen langsamer, damit ich erzählen kann, was ich so sehe, weil für euch ist das hier gerade Alltag, aber ihr lauft jeden Tag an Schutthalden und Baustellen und leeren Grundstücken vorbei oder an einem Haus, vor dem stehen wir jetzt gerade. Ich glaube, das ist nicht mehr bewohnt oder ist es wieder bewohnt?
Ich weiß nicht, ob es im Moment schon wieder bewohnt ist, aber es wird wieder aufgebaut auf jeden Fall. Hier links stand ein Gebäudeteil, der gehörte noch dazu. Ja. Der war aber aus altem Stein, der musste leider abgerissen werden, aber hier das wird erhalten. Ne? Mhm. Und hier haben sie es ja auch alle so ein bisschen verewigt.
Ja, genau. Es ist komplett bunt mit vielen bunten Motiven und aber auch viel Beschriftung. Und das Erste, was man liest, ist: Aufgeben ist keine Option.
Genau, ne? Also das stand eigentlich relativ schnell fest. Ja. Ne? Also wir Dernau, wir sind ja ein sehr eingesessenes Völkchen, wie auch das ganze Ahrtal eigentlich, ne? Und da stand eigentlich schon, am Anfang wusste man es nicht so, ne? Man hat halt immer den Gedanken gehabt, was machen wir, wenn sowas nochmal kommt, ne? Aber irgendwann hat man halt gesagt, okay, diesen Gedanken muss man sich aus dem Kopf streichen, weil sonst können wir das Ganze hier auch sein lassen, ne? Mhm. Und dann war eigentlich für die meisten Einheimischen klar, den Großteil eigentlich vom Dorf, dass man sein Haus wieder aufbaut, ne? Mhm. Ältere Pärchen sind hier teilweise wieder, die schon an die 80 gehen, sind hier wieder ihr Haus am Aufbauen, ne?
Ja.
Viele sind natürlich auch ins Altenheim gegangen und so, die auch einfach nicht mehr die Kraft dazu haben. Ich meine, die Leute haben schon einen Krieg erlebt, ne? Und dann hier sowas noch. Das war für viele auch gerade in dem Alter unbegreiflich, ne? Aber grundsätzlich ist schon die Stimmung so, dass wir unser Dernau irgendwann wieder schön machen, ne? Ja, auch wenn es ein langer Weg noch ist, ne? Ja.
Wie es jetzt gerade in Dernau ausschaut, könnt ihr übrigens auf Instagram sehen. Sowohl auf meinem Kanal als auch bei Deutschland 3000 posten wir Eindrücke. Unter anderem von dem bunt bemalten Haus, vor dem wir hier gerade stehen.
Hast du dich da auch verewigt, Franziska?
Nee, habe ich mich nicht. Aber ich glaube, es ist auch ganz viele Helfer haben sich hier drauf verewigt. Genau.
Ja, das waren wir hatten aus Augsburg, vom FC Augsburg, die Fanszene, die war hier sehr aktiv.
Stark.
Und die haben ihrer jüngeren Generation hier das Haus unter anderem geschmückt. Und das waren auch einfach so welche, die herausgestochen sind, ne? Wie viele andere, ne? Wo man auch jetzt teilweise wirklich Freundschaften geschlossen hat. Ne?
In ganz Deutschland dann.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt das Schöne daran. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, jede Flut
Corona,
hat was Gutes. Ne?
Genau. Aber nach dieser langen Corona-Periode, wo jeder so viel für sich war, hat man dann nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl auch wirklich durch ganz Deutschland erfahren, okay. Ja. Und auch gerade die jüngere Generation, auf die ja so oft, die oft so verpönt wird, die war halt ja gerade herausstechend hier.
Ja, die hatte die Kraft.
Genau.
Und eine Perspektive, in die sie reingearbeitet hat.
Absolut.
Ne? Und weil du sagst, es gab diese Solidarität aus ganz Deutschland, ist die immer noch da oder teilt ihr dieses Schicksal, was man von so vielen Katastrophen mitbekommt, dass es halt für ein paar Tage oder Wochen sehr große Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft gibt und dann gibt es ja viele Situationen, in denen Leute sich aber nach Monaten wieder alleingelassen fühlen?
Also ich würde sagen, in den Medien ist es so gewesen, wie du es sagst. Ja. Ne? Das ist ja, ich sage immer, wenn in Australien der Wald brennt, dann wird das berichtet und auf einmal hört die Berichterstattung auf, aber da brennt es immer noch weiter.
Ja,
ne?
Genau.
Und genauso war das hier auch. Ne? Aber die Hilfe, die hat unheimlich lange angehalten, unheimlich lange. Und klar, jetzt im Winter kam auch so eine Flaute, ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Kam der Ukraine-Krieg noch dazu und so weiter. Es ist nicht mehr so, wie es vor Monaten war, aber das kann es auch nicht sein. Mhm. Ne? Aber man hört immer wieder, schreiben an die Leute noch, können wir euch nochmal helfen, können, sollen wir noch eine Aktion machen? Mhm. Und ich denke, das ist schon so völlig in Ordnung. Man will ja auch irgendwann nicht mehr dieses, also für mich war es ein ganz neues Gefühl, so auf Hilfe angewiesen zu sein. Ne? Eigentlich hilft man sich lieber selber, so blöd sich anhört. Ne? Aber man will nicht in dieser Opferrolle die ganze Zeit sein. Ne? Und aber trotzdem ist es immer wieder, bekommt man Unterstützung und ich denke insgesamt ist das so völlig in Ordnung, oder? Was meinst du, Franzi?
Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile ist auch viele... Oh, kommt da ein Traktor. mittlerweile sind halt viele Arbeiten, die halt auch nur noch Firmen machen können, ne? Weil man sonst die, also es muss eine Firma machen, damit man das Geld vom von diesen 80% halt zurückverlangen kann. Also brauchst du eine offizielle Rechnung. Und auch bei den Versicherungen ist das auch so, die wollen auch eine offizielle Rechnung sehen. Ja. Ne? Das heißt, du kannst halt nicht irgendwie privat dir Holz kaufen und damit deine Wand verkleiden. Ne? Dann kriegst du halt das Geld nicht. Mhm. Deswegen ist das einfach, ist es für viele Helfer halt auch, die Aufgaben sind halt weggefallen nachher. Trotzdem haben wir zum Beispiel letzte Woche noch Hilfe vom Helfer-Shuttle bekommen, als wir einen Kanal legen mussten und haben jemanden gesucht mit einem Bagger und da war super schnell, haben wir da Hilfe erfahren. Und ja, also es gibt es immer noch,
also die kommen und Netzwerk helfen. Ja, ja. Ist auf jeden Fall.
Genau. Auf jeden Fall. Ne? Und ich habe oft zu welchen gesagt, ich sage, hier, wie könnt ihr immer noch hier sein? Ihr müsst doch auch euer Geld weiter verdienen und keine Ahnung. Dann sagt sie, ja, uns hält es irgendwie hier. Und die Leute haben auch immer gesagt, wie könnt ihr in dieser Situation noch so gut drauf sein? Wie könnt ihr so... du kamst an, ja, wollt ein Gläschen Wein, trink dir ein Bier.
Ja, und was habt ihr denen geantwortet? Ja, wie ging das denn?
Ja, ich weiß auch nicht, es war einfach so, ne?
Ja, ich glaube, sonst wäre man aber auch irgendwie zusammengebrochen. Ja. Man musste sich aber auch irgendwie, ne, ohne Humor wäre das Ganze, glaube ich, noch viel schlimmer gewesen. Und
jeder wird auch seine Momente gehabt haben, ne? Und
auf jeden Fall.
Ich sag mal, dieses Thema Suizid, das war ja am Anfang auch da, ne? Ja. Und man hat wirklich Angst gehabt, dass das auch noch schlimmer wird. Aber toi, 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 es ist dann, ja... Im Moment sieht es ganz okay aus, aber man kann natürlich in keinen reingucken. Ne? Das gehört natürlich auch dazu. Ne? Mhm. Aber es wurde ja auch viel psychologische Betreuung angeboten und so weiter, waren schon Angebote. Ne?
Ja, die jetzt auch immer noch da sind. Ne? Also es ist ein Seelsorgezentrum, das aufgebaut wurde, wo man hingehen kann und sich da einen Gesprächspartner suchen kann.
Hallo.
Ja.
Einige sind weg, die haben gesagt, wir schaffen das einfach nicht mehr emotional oder haben auch einfach, sagen sich auch, ich will nicht mehr am Fluss wohnen, dieses Trauma ist einfach zu groß, aber es sind auf jeden Fall die wenigsten, gerade so die jüngere Generation, die sind alle hier geblieben und
kommt
wollen.
Wieder.
Extra das Klingeln aus.
Das ist lieb.
Also die jüngere gerade junge Generation, die hat die Energie und den Mut, alles wieder aufzubauen und wir sind ja auch alle heimatverbunden, ne? Also
genau, und ich sag mal, wenn man in die Weinberge guckt, da ist die Welt ja auch noch in Ordnung.
Ja, das ist irre. Das ist
Ahrtal
ja ein Steinwurf,
hat ja immer noch seinen Charme, ne? Es dauert halt einfach nur jetzt wieder ein paar Jahre, bis wir die Infrastruktur und das Ganze wieder hinbekommen, ne? Aber klar, es gibt schon diese Leute, die, wie die Franzi sagt, die sagen, ich höre dieses Wasser, ne, weil das war auch wirklich in der Nacht, das war so laut. Ne, das war ja eine, also man hat einfach gesehen, was für eine Kraft Wasser haben kann. Ne, und ich kann mir schon vorstellen, wenn man dann da ein bisschen labil ist oder sich da so drauf konzentriert, dann muss man hier weg. Ne, dann muss man irgendwo dann vielleicht nochmal neu anfangen. Ja. Ne.
Sag mal, ich habe gelesen, stellvertretender Bürgermeister, dieses Ehrenamt hat man erstmal für 3 Jahre.
Für fünf.
Okay, also dann bist du hast damit jetzt noch ein bisschen zu tun.
Okay? Ja, genau. Und dann mal schauen,
wie es weitergeht. Wir hoffen alle, dass er damit weitermacht. Aber das war doch dann wahrscheinlich, also es ist ein Ehrenamt, aber wahrscheinlich war es doch die ersten Monate ein Vollzeitjob.
Ja, natürlich.
Also, was hast du denn dann mit deinem anderen Job gemacht?
Ich war tatsächlich noch krankgeschrieben erstmal, weil ich mir vor der Flut Schulter kaputt. Aha. War zum Glück danach dachte ich, sie wäre wieder kaputt, weil da hat man ja gar keine Rücksicht mehr drauf genommen, aber das hat gut gegangen. Dann war ich halt erstmal noch krankgeschrieben und da hatte ich aber dann keine Zeit für, da habe ich halt meinen stellvertretenden Bürgermeister da gemacht. Und hatte ich nachher das Glück, dass mein Arbeitgeber, also dass ich von der Stadt freigestellt wurde für einige Wochen noch, wo ich dann das weiter ausüben konnte. das hätte man eigentlich noch ein paar Monate länger machen können, ne, weil es wirklich für alle,
ja,
also wie du sagst, ne, das war ein Vollzeitjob, ne, neben deiner eigenen Betroffenheit und deswegen, aber ja, es hat dann irgendwie funktioniert und ja, war viel Arbeit. Also so vom Bund, vom Land kam da jetzt nicht so viel, ne, das muss man leider dann sagen, ne.
Das heißt, was würdet ihr denen ins Heft schreiben, wenn sowas nochmal passiert? In eurem Ort oder irgendwo anders, in Rheinland-Pfalz oder in Deutschland, was sollten die anders und besser machen?
Ja, ja gut, ich sag mal, das Hauptding war ja einfach, dass es keinerlei Vorwarnung gab, ne, und ich weiß nicht, auf das hier konnte keiner vorbereitet sein, ne, aber ich sag, dass dann um 1 Uhr oder wann in Sinzig im Behindertenheim noch 13 Menschen ertrinken, ja, ne? Das hätte einfach nicht passieren dürfen. Ja, das hätte nicht passieren dürfen. Ich sag mir immer, warum hast du nicht in Arweiler mit dem Handy angerufen und hast gesagt, hier Leute, egal was du meint, was kommt, es wird schlimmer.
Weil,
ne?
Du den Kopf,
aber du hattest auch nicht den Kopf dazu. Aber irgendwo saßen welche, die dafür den Kopf gehabt hätten
ja
müssen. Ne?
Und
ja, ne, also es dauert von oben, wo die das Problem war, dass die ganzen Bäche zusammengeflossen sind und in die A sind. Ne? Und oben von Misch, ne, das ist ganz oben, dauert es ungefähr 4 Stunden, bis das Wasser hier bei uns ist. Ne? Und 4 Stunden ist ja schon eine verdammt lange Zeit. Ne? Man hat irgendwann Videos von Altner gesehen, wo die Autos am Schwimmen waren. Altner sind 7 Kilometer. Da hat man gedacht, okay, ja, 2016 sind da auch schon Autos geschwommen. Ne? Also die haben ja 4 Meter angesagt. Ne? Aber was dann kam, ne, das war ja der absolute Wahnsinn. Ne? Und ich, wie gesagt, von dann nochmal von hier bis Sinzig,
ja,
das dauert auch nochmal eine ganze Zeit. Und dass da noch diese Menschen im Erdgeschoss ertrunken sind, das war sowas, wo ich sage, das hätte nicht passieren dürfen. Ne?
Aber das heißt, was ist denn, weil ihr sagt Warnsysteme, was ist denn an den Warnsystemen jetzt in der Zwischenzeit gemacht und verbessert worden? Vertraut ihr denen jetzt?
Ich weiß es nicht. Es ist ein schwieriges Thema. Also das ist ja jetzt auch die obere Wasserbehörde, die SGD Nord, die hat jetzt hier, macht jetzt hier die Vorgaben, die sagt, wie du im Erdgeschoss zu bauen hast, welche Rebflächen noch benutzt werden. Da hängt ja unheimlich viel dran, ne? Mit unserem Campingplatz, unglaublich viele Vorschriften. Und ich krieg's ja immer so mit auf den ganzen Versammlungen und so, die Bürger haben im Moment da einfach einen Unmut. Ne? Man bekommt immer weiter Auflagen, ne? Ja, aber man
die
sieht,
eigentlich schützen sollen.
Ja, aber man sieht nicht so wirklich, dass an der A was passiert, dass da. Im Moment sieht man keinen Bagger, der da baggert. Es sollen Retentionsflächen geschaffen werden und. Aber im Moment passiert gar nichts. Ne? Es wird halt gesagt, es wird an einem Hochwasserkonzept gearbeitet. Und da gehört das alles mit dazu. Aber man will halt jetzt auch irgendwann was sehen. Ne?
Es gibt verschiedene Ansätze, wie man die Anwohnerinnen und Anwohner im Ahrtal bei künftigen Hochwassern besser schützen könnte. Die Hochwasserrückhaltebecken in der Region sollen vergrößert und verbessert werden. Expertinnen und Experten sprechen sich außerdem sehr dafür aus, möglichst viele Flächen in Flussnähe nicht zu versiegeln, damit das Wasser besser versickern kann und so wenig wie möglich in den natürlichen Lauf des Flusses einzugreifen. Im schlimmsten Fall holt der sich seinen Platz nämlich einfach wieder zurück. Beim Wiederaufbau soll darauf geachtet werden, dass die Häuser selbst möglichst robust gegen Hochwasser sind, zum Beispiel indem Fenster und Türen besonders gut abgedichtet werden. Und ab Juli 2023, also in nochmal einem Jahr, sollen die Menschen in Dernau außerdem durch ein neues Frühwarnsystem geschützt werden.
Klar ist das unglaublich viel Arbeit und da müssen unglaublich viele Leute, die da halbwegs was im Kopf haben, da mitarbeiten. Ne? Aber ja, man will einfach was sehen. Wenn man selber zurückstecken muss jetzt überall, dann will man auch sehen, dass da auch was passiert. Ne?
Ganz genau.
Man will ja auch nicht immer alles schlecht reden, aber... Es ist halt immer so, wie man...
Aber man muss auch sagen, was schlecht
genau,
läuft.
Ja, ja,
also
ja,
sonst ja wird es ja nicht besser.
Ja.
Ja,
ja, wir hatten irgendwann relativ am Anfang so eine Besprechung mit der SGD noch. Die haben dann die Hochwassergrenzen gezogen, bis wohin du halt...
diese berühmten blauen Gebiete.
Genau, diese ganzen Zonen, die gezogen haben. Da gab es halt so eine Fragerunde für die Bürger. Und da wurden auch die Bedenken der Bürger gar nicht ernst genommen. Ne? Also da wurde gesagt, die wurden gefühlt irgendwie willkürlich gezogen, weil... ja, man konnte das irgendwie nicht so nachvollziehen und die haben einen aber auch irgendwie gar nicht ernst genommen mit den Sorgen, die man hatte und sowas und da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt, so, ja.
Ja, und es ist ja auch, sag ich mal, ich habe immer gesagt, Leute, wenn wir davon ausgehen, dass so ein Hochwasser nochmal kommt, ne, dann können wir das Ganze ja auch sein lassen. Ich habe mit dem Kumpel gesagt, dann kaufen wir uns eine Almhütte in Österreich und
das
und
wir dürfen die,
ne, ja, ja, das ist wirklich so, ne, also, Das, klar gibt es irgendwo auch noch was dazwischen, ne? Aber nach 2016 wurden auch schon Retentionsmaßnahmen geschaffen. Ne? Das heißt, Flächen schaffen, wo das Wasser mehr Weg hat, wo das sich ausbreiten kann. Ne? Und das hat tatsächlich jetzt bei dem Hochwasser 2021 schon was gebracht.
Aber ich frage jetzt mal so provokant, ist es nicht eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sowas wieder passiert? Und dann ist es vielleicht nicht mehr deine Generation, die das aufbaut, aber die nächste?
Ja, irgendwo schon, ne, klar. Aber ich sag mal jetzt nicht auf die nächsten 20, 30 Jahre gesehen, ne? Also wenn man dann, man spricht ja von einem Jahrhundert Hochwasser, ne? Mhm. Und klar, wenn jetzt nochmal 100 Jahre vergehen und dann kommt das nochmal, dann ist das auch mega kacke. Aber dann sind auch andere Generationen, die es wieder aufbauen, ne? Aber ich weiß es nicht. Aber ich habe für mich relativ schnell gesagt, ich beschäftige mich mit der Frage nicht. Im Unterbewusstsein macht man es wahrscheinlich immer, aber ich gehe da nicht davon aus, weil sonst habe ich keinen Spaß mehr, mein Haus wieder aufzubauen und es mir wieder schön zu machen, ne, wenn ich jetzt denke, dass er in 10 Jahren schon wieder zerstört ist. Ne?
Aber für viele ist halt kein Wohnraum mehr im Erdgeschoss. Die bauen sich Garagen unten rein oder so. Mhm. Ja, es ist halt einfach jetzt mit, muss ich halt einfach jetzt irgendwie drauf einschließen, dass es halt anders wird. Ne? Und
ja.
Ja. Ja, das ist auch bei uns beim Campingplatz. Ne? Da ist es zum Beispiel ganz extrem. Da ist jetzt auch die SGD noch, die obere Wasserbehörde, die sagt, die sprechen im Moment davon, das kann sich auch wieder ändern, aber dass man quasi zur A 15 Meter Abstand halten muss für Gewässerentwicklungskorridor, so nennen die das. So, wenn wir da 15 Meter Abstand halten, dann ist die Hälfte von unserem Campingplatz noch übrig, dann brauchen wir nicht mehr aufmachen.
Das ist,
nicht
mehr wirtschaftlich,
ne? Das ist dann nicht mehr wirtschaftlich. Ne? So, und das sind so Dinger, wo ich halt denke, okay, wir haben trotz dieses krassen Hochwasser, dieser Flut, haben wir es geschafft, alles rechtzeitig zu evakuieren, auch ohne großes Hochwasser-Evakuierungskonzept. Mhm. Wir haben das einfach gemacht, ne? Und ich glaube, schneller und noch höher, als es da war, ich glaube, davon braucht man wirklich nicht ausgehen. Ne? Also das war eigentlich schon das Maximum. Ne? Also und dann denke ich mir halt, okay, warum kriegt man es jetzt so schwer gemacht? Ne? Das ärgert einen dann schon. Ne?
Wie weit, glaubt ihr, hing das, was euch hier passiert ist, mit dem Klimawandel zusammen?
Ich denke, das Thema Klimawandel ist einfach da. Ne? Man sieht es. Letztes Jahr hier die Flutkatastrophe, jetzt vor ein paar Wochen hatten die auch schon wieder Starkregenereignisse gemeldet und so weiter. Man sieht halt, auch wenn man an die Vergangenheit guckt, das sind immer wieder Sachen, die werden uns einholen und es wird nicht weniger werden. Ne? Das muss man sich einfach vor Augen führen. Ne? Aber ich habe da auch gesagt, boah, bitte nicht jetzt wir schon wieder, wir haben jetzt erstmal unseren Soll erfüllt.
Aber habt ihr den Eindruck, dass die Menschen in Dernau, dadurch, dass sie das jetzt einmal so hautnah erlebt haben, offen sind für radikalere Maßnahmen als vielleicht andere Leute? Also radikalere Maßnahmen, um den Klimawandel einzuhegen?
Ich weiß es nicht. Also
ja.
Ich glaube, das war hier. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir Hinterwäldler sind, ne? Aber das ist nicht so ein richtiges Thema, wo man sich auch mit auseinandergesetzt hat. Ne? Klar, man hört es immer wieder und es ist ja irgendwo auch Fakt, aber ich glaube, da macht sich keiner so richtig Gedanken drum, ehrlich gesagt, ne?
Ich meine, wir versuchen jetzt schon auf nachhaltiges Wärmenetz zu gehen und so weiter, ne? Und da irgendwie, dem Klimawandel somit entgegenzuwirken.
Also dem Wiederaufbau zumindest ökologisch.
Ja, genau, dass es dann irgendwie Optionen gibt für die Leute, die halt Lust haben, sich an sowas zu beteiligen und so weiter. Ja.
Aber interessant, weil als Außenstehende von so ganz weit weg hätte ich gedacht, okay, womöglich komme ich jetzt in ein Dorf von Klimaaktivisten und Aktivistinnen, die alle sagen, ja, sowas darf niemandem sonst passieren, was wir hier durchgemacht haben und deswegen müssen wir das, das und das machen.
Vom Gedanken her auf jeden Fall. Sowas soll niemandem passieren, ne? Um Gottes Willen. Ne? Aber ich glaube, Klimaaktivisten, das sind wir jetzt hier im falschen Dorf. Ne? Wir sind also, ja.
Aber ich glaube, es ist auch den Betroffenen, ich zumindest für meinen Teil bin gar nicht so auf der Suche nach dem Grund dahinter oder so. Mhm. Mir ist das auch, ob der Landrat jetzt Schuld hat oder nicht. Ehrlich gesagt, ja, ich will einfach nur, dass mein Haus wieder steht und dass wir alle wieder hier leben können und so weiter.
Klar.
Also und dass halt irgendwie das auch, dass es halt nicht mehr passiert so, ne? Dass halt irgendwie Schutzmaßnahmen getroffen werden von der SGD Nord und so weiter.
Und ich glaube auch, dass der Gedankengang jetzt zum Klima hin noch einfach zu weit weg ist. Ne? Der Gedankengang ist, okay, wir wollen unser Haus wieder aufbauen, so schnell wie möglich und wir hoffen, dass an Hochwasserschutz hier an der A genug getan wird, was uns erstmal direkt betrifft Und ich glaube, der Gedanke Klima, der kommt vielleicht dann auch erst. Ne? Das,
genau.
Dafür ist es tatsächlich auch jetzt nach 10, 12 Monaten immer noch alles zu frisch. Ne?
Mhm. Das, verstehe. Ja. Aber irgendwann, ich stelle mir gerade vor, wie, also wir stehen hier gerade neben einem Containerdorf, wo auch wieder Leute eingezogen sind.
Ja, das ist eigentlich so eines der schönsten Projekte, was wir hier im Dorf mit Hilfe von Aktion Deutschland hilft, Arbeiter-Samariter-Bund und halt vielen, die sich engagiert haben, hier zustande gebracht haben. Also es war uns halt sehr, sehr wichtig, dass wir gerade die ältere Generation, die wirklich ja hier überall verteilt waren, ziemlich weit weg auch und die wirklich ja an dem Dorf sehr hängen, dass wir die wieder hier hinbekommen. Und da wurde hier aus ehemaligen Flüchtlingscontainern, die wurden hier hingeschafft aus Berlin, die wurden komplett hergerichtet. Und ja, jetzt haben wir hier ein kleines Seniorendorf, was auch hier, wo jetzt wieder Blümchen gepflanzt wurden und hinten haben sie einen schönen Stehtisch und Bänke, wo sie sitzen können und die fühlen sich hier total wohl und sind einfach froh, auch wenn es hier immer noch schlimm aussieht, dass sie einfach wieder in ihrem Dernau sind.
Ne? Genau.
Ich sag mal, man hat das auch vermisst über Wochen und Monate, dass keiner mit seinem Rollatorchen durchs Dorf gewackelt kam und, ne, und dann auch unvisited ist, ein kurzes Schwätzchen gehalten, ne, und das ist jetzt halt wieder so. Es gehört einfach irgendwo dazu, dass die Generationen sich auch austauschen und
Ja, ich denke auch gerade, wir haben eben über Franziska und ich über die ganz junge Generation, über deinen Sohn gesprochen und wie der das verarbeitet, aber die ganz Alten müssen ja, und ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil die haben hier Jahrzehnte gelebt und müssen jetzt damit leben, dass sie ihr Dorf nie wieder so sehen werden in ihrer Lebzeit, wie sie es...
Genau. Viele haben halt auch gesagt, ich habe den Krieg miterlebt, wir haben das nach dem Krieg wieder aufgebaut und das war bei weitem nicht so schlimm wie nach dieser Flut. Das ist... Ja.
Emotional schon.
Wenn jetzt, also jetzt ist ein Jahr später und die Aufmerksamkeit wird noch einmal sehr groß sein für euch hier und für Dernau. Die uns dazu hören in ganz Deutschland, was wäre eure Botschaft oder euer Appell? Was sollen die Leute sich merken?
Also eine wichtige Botschaft, glaube ich, ist, dass man gerade, wenn es sich jetzt hier hat, auch einfach nochmal Danke sagt. Danke an alle, die uns hier unterstützt haben, die uns hier unter die Arme gegriffen haben, ohne die es jetzt noch nicht so aussehen wird, wie es jetzt hier aussieht, ne? Die einem einfach Mut gegeben haben und egal, ob das THW, Feuerwehr, die Bundeswehr, die ganzen Helfer, die sich freiwillig hier gemeldet haben, also wirklich alle, denen muss man einfach danken und da auch einfach Respekt zollen, dass sowas in der heutigen Zeit einfach nochmal möglich war. Ne? Ich glaube, das hat viele auch sehr überrascht, diese Solidarität. Ne? Und ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und ja, dann natürlich, wir bauen unser Atter wieder auf und kommt wieder vorbei und genießt es hier. Ne?
Also, kommt ein Glas Wein bei uns trinken. Und wir freuen uns über jeden Besucher und scheut euch nicht und habt keine Angst vorbeizukommen. Kommt es euch selber mit eigenen Augen angucken, dass es halt hier noch nicht wieder schön ist. Ich meine, wir sind ein Tourismusgebiet und wir leben davon und wir freuen uns über jeden Gast. Wir sind auch froh, wenn wir mit den Leuten sprechen können und wenn sie es selber sehen, halt mit eigenen Augen, wie es hier ist. Und
Vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt und dass ihr mir all das erzählt und gezeigt habt. Ich bin sehr beeindruckt und wirklich vor allem von der Kraft und dieser positiven Einstellung, mit der ihr hier rangeht und sagt, wir bauen unser Dorf wieder auf, komme was wolle. Also wirklich.
Ja, es ist nicht immer so, glaube ich. Ne? Manchmal stehe ich auch auf der Baustelle und denke, oh nee, ey, kann nicht einfach alles, ich weiß es nicht. Entweder würde ich einfach alles anzünden oder schnipsen, dass es jetzt wieder aufgebaut ist. Ne? Aber grundsätzlich ist das schon so, dass wir positiv nach vorne blicken. Ne?
Ja, definitiv. Ja.
Schön, vielen, vielen Dank.
Ja, wir danken auch.
Ja, schön, dass
cool,
du hier
dass
warst.
Wir was machen durften,
Ich bin auch nicht fertig. Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich für Instagram und Social Media mit euch machen würde, aber ich nehme euch die Mikros schon mal wieder ab.
Das war eine gute Stunde mit Franziska Schnitzler und David Fuhrmann aus Dernau im Ahrtal. Ich muss sagen, ich habe auch jetzt beim nochmal Anhören an so vielen Stellen Gänsehaut bekommen, weil es mich wirklich nachhaltig beeindruckt, mit was für einer Kraft und Widerstandsfähigkeit die beiden seit nun einem Jahr ihr Dorf und ihr Leben wieder aufbauen. Und ihr habt sie ja im Hintergrund die ganze Zeit gehört. Das ist ein Leben auf einer Baustelle, die einen, egal wohin man guckt, an diese schreckliche Katastrophennacht im Sommer 2021 erinnert. Wie es dort aussieht, das könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal und auch auf dem von Deutschland 3000 sehen. Ich glaube, am meisten überrascht hat mich, wie wenig das Thema Klimawandel für die Dernauer eine Rolle zu spielen scheint. Zugleich konnte ich die Erklärung von David und Franzi auch wieder gut verstehen, dass man nach so einem Erlebnis halt erstmal ganz konkret mit sich selbst und seinen persönlichen, existenziellen Problemen beschäftigt ist. Umso mehr kommt es auf uns an, die wir nicht direkt betroffen sind. Auch deshalb haben wir diese Sonderfolge gemacht, um zu dokumentieren, was im Ahrtal passiert ist und um deutlich zu machen, dass das sicher nicht die letzte Naturkatastrophe war. Eine Flut wie diese hat nie nur eine Ursache, aber durch den Klimawandel werden solche extremen Wetterereignisse wahrscheinlicher, häufiger und extremer. Was ist also unsere Antwort darauf? Was fordern wir von der Politik und wie wappnen wir uns für diese Herausforderungen in der Zukunft? An dieser Stelle will ich euch auch noch einen Podcast von meinem Kollegen Marius Reichert empfehlen. In Die Flut, warum musste Johanna sterben, sucht er noch ausführlicher, als ich es hier konnte, nach Antworten.
Handy klingelt, ich erfasse automatisch die Uhrzeit, 0:29.
Das ist Ralf Ort.
Hatte ich nicht mit gerechnet, dass nachts das Handy klingelt. Johanna ist dran und ich höre in der Stimme Panik.
Johanna, das ist Ralfs Tochter.
Sie sagt, Papa, ich stehe hier im Wasser, es ist dunkel und ich kriege die Tür nicht auf.
Der Strom ist ausgefallen und es kommt immer mehr Wasser in Johannas Wohnung.
Dann sage ich ihr, Johanna, beruhige dich erstmal, was ist genau los? Sie sagt, ich kriege die Tür nicht auf. Ich kriege die Tür nicht auf und es ist dunkel und hier bewegen sich schon Möbel.
Ralf hat sein Handy laut gestellt. Johannas Mutter Inka kann jetzt mithören.
Sie sagt das aber nicht. Sie hat eigentlich geschrien. Sie hat panisch geschrien.
Es war Panik. Pure Panik.
Ungefähr anderthalb Minuten dauert dieser Anruf. Dann bricht die Verbindung ab. Es ist das letzte Mal, dass Ralf und Inka Ort mit ihrer Tochter sprechen.
Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Instagram, TikTok und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue gute Stunde. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung. Das hilft anderen, Deutschland 3000 besser zu finden. Also, danke dafür und bis ganz bald. Macht's gut.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.